Ich habe ja lange bei Psychologen gearbeitet, muss ich aufpassen, weißt du, mit Küchenpsychologie. Mein Freundeskreis besteht auch zu großen Teilen aus Psychologen und Psychotherapeuten.
Was macht das mit dir?
Ist okay. Ich komme damit klar. Es sind ja keine Analytiker, sondern es sind Verhaltenstherapeuten.
Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch heute wieder über sehr grundsätzliche Fragen des Lebens. Ich spreche heute mit Dr. Martin Jungkunz. Er ist Philosoph und Medizinethiker und wir kennen uns seit unserer Kindheit. Dich erwartet ein Gespräch über Musik und Kunst, informationelle Selbstbestimmung und die Verpflichtung zur Mitwirkung in der Forschung, über den Autonomieverlust von Eltern und wirklich enorm viel Kunst und Literatur. Genieße die Shownotes, dort findest du alles. Vielen Dank, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Und weil wir uns einfach beim Warmreden für den Podcast entschieden hatten, auf ein spannendes Thema zu switchen, gibt es jetzt gleich einen relativ plötzlichen Einstieg und es geht um Musik und Künstler sein. Viel Spaß! Eddie Van Halen wurde gefragt zum 25-jährigen Bandjubiläum, das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her oder so, wie denn Van Halen das geschafft hat, dass du merkst, wie alt du bist.
Ja, ich weiß.
Habe ich also als junger Mensch gehört. Also ich bin gerade 42, ganz, man denkt es nicht, ja, aber niemand kann mich gerade sehen in der Podcastaufnahme. Also Eddie Van Halen hat, also dir und du möchtest bitte jetzt nicken, anerkennen.
Aber ich kann dich sehen, das ist das Problem.
Eddie Van Halen hat gesagt, als Antwort darauf, wie du als Band so lange in dem Rockbusiness erfolgreich bleiben kannst, ohne Skandale und ohne zu zerbrechen und so, du musst deine Arbeit ernst nehmen, dich selber nicht so sehr.
Ja, da hat er vollkommen recht. Also, ja. Ob es das beim Durchhalten im Business hilft, weiß ich nicht, aber es hilft dabei, von mir gemocht zu werden. Und das ist ja bekanntlich das, was alle wollen. Nein, aber ich meine, man kennt ja diverse Musiker, mit denen man auch schon teilweise Musik gemacht hat, die echt glauben, sie machen große Kunst und eigentlich schreiben sie nur Drei-Akkord-Songs. Und selbst wenn es nicht mehr keine Drei-Akkord-Songs wären, sondern irgendwas Abgefahrenes, ist immer noch halt, ja, es ist immer noch keine große Kunst unbedingt, wenn man so ein bisschen ins Mikrofon schlürft und schluchzt.
Lass uns dann also mal zunächst über Kunst und große Kunst sprechen. Das finde ich auch ganz interessant. Also, wir haben ja eigentlich so ein, zwei andere Sachen noch uns überlegt für jetzt die Minuten und Stunden, die vor uns liegen, aber...
Ich habe mir zu viel Zeit, gell? Nee, doch, passt alles gut.
Ja, genau, aber also kleiner Fun Fact, ja, wir haben ja zusammen auch schon Musik gemacht. Du hast Musik gemacht und ich habe dazu ein bisschen Schlagzeug gespielt. Also man muss die Kirche auch mal im Dorf lassen.
Das ist wieder sehr selbstkritisch auf jeden Fall, ja.
Aber nee, das ist ironisch eigentlich.
Ja.
Zurück zum Musik.
Auf jeden Fall muss man dazu sagen, wann das war.
Ja. 1996, 97.
Nicht früher. Wir haben 94 angefangen.
Okay.
Ja, wir hatten ja damals, also ich weiß nicht, dass wir irgendwie die letzte Platte, die ich dann irgendwie mit dieser Band, in der du auch mal angefangen hattest, rausgebracht habe, die war nicht zum 20-jährigen Jubiläum.
Ja. Okay, also mal, ja, um das mal in Relation zu setzen, war 5 Jahre nach dem Fall der Mauer. Und das ist wirklich bemerkenswert. Grüße gehen raus an Jana Hensel und alle anderen, die das mit dokumentiert haben. Ja, und diese Sache mit der Musik. Also du warst damals sicherlich von uns allen der ambitionierteste Musiker. Und würde mal sagen, du warst der qualitativ hochwertigste. Und dann hast du aber angefangen, das beruflich auch zu machen. Ich erinnere mich, dass du Musiktherapie studiert hast.
Ja, also ich wollte gerade sagen, beruflich, nee, wüsste ich jetzt nicht. Ich habe das mal angefangen zu studieren und habe das mal 2 Semester gemacht, aber nach dem ersten schon gemerkt, dass das eigentlich nicht meins ist.
Weil
ich kein Therapeut bin. Weil ich einfach keine Menschen mag.
Ja, das bringt mich zur nächsten Frage. Warum sollten dann alle Menschen Klaus heißen?
Weil es einfacher wäre. Weil jeder wüsste, ich muss niemanden fragen, wie heißt denn du? Ich vergesse oft Namen und wenn alle Menschen Klaus heißen, dann wird es viel einfacher. Da gibt es auch einen großartigen Song zu, nebenbei bemerkt, auf den du sicher nicht angespielt hast.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich sowas einspielen kann, aber ich werde es auf jeden Fall verlinken. Ja.
Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man es verlinken kann, ehrlich gesagt. Wo gibt's denn den Song?
Das weiß ich nicht. Also ich hätte... Oh, das ist dein Song, wo es den zum Download gibt.
Auch dieser Song ist schon wieder so alt, dass ich nicht mehr weiß. Also auf YouTube gibt es ihn nicht. Und vielleicht gibt es ihn irgendwo bei Spotify. Ist
älter als YouTube.
Nee, aber wir hatten halt nie ein Video dazu und ich mache ungern Songs ohne Video auf YouTube. Ist ja irgendwie doof.
Okay, du hättest ein Foto von dir reinmachen können. Ja, aber okay, also ich werde es wirklich sehen. Sonst bleibt es bei dieser Punchline. Alle Menschen sollten Klaus heißen. Mhm. Und dann?
Und dann?
Also dann nach diesen zwei Semestern?
Ach so, dann habe ich beschlossen, dass ich was anderes machen muss und habe dann irgendwie, das war echt als lustiger, wenn man nachdenkt, ich habe dieses grüne Buch in die Hand genommen. Kennst du das noch? Dieses Studienberatungs-Dingsi-Buch?
Nee, hatte ich nicht. Ich wusste immer, was ich werden will.
Ach so, du warst so einer von denen. Ja, gut, ich meine, als Kind wollte ich Astronaut werden, das ist auch nichts draus geworden. Aber, ist ja doch nicht in dem Buch drin. War eigentlich, genau, kann man nicht studieren, ist nicht. Astronautologie. Nein, aber wobei meine Faszination für Raumfahrt und Astronomie weiterhin ungebrochen ist, muss ich sagen. Aber
ja, letzte Nacht war ein roter Vollmond, oder? Hast du ihn gesehen?
Vorletzte, also ja, also ich habe ihn nicht gesehen. Es war morgens um, ich weiß nicht genau wann, also so weit ist, geht dann doch wieder nicht. Ich weiß ja, wie es aussehen müsste. Das ist dann schon ausreichend. Nein, aber ich muss ehrlich sagen, ich war dann erstaunt über die Bilder im Fernsehen, dass man wirklich wie der Mond in den Schatten gewandert ist, das richtig gut sehen konnte scheinbar, weil der letzte sogenannte Blutmond, wie es mal so gern genannt wird in den Medien, war ja irgendwie, also gibt's alle Nase lang, ja, aber das war halt einfach nur rot und man hat diesen Schatten nicht so richtig gesehen, aber dieses Mal also im Fernsehen sah es irgendwie gut aus und das ist ja auch schön, im Fernsehen hat man meistens die besseren Bilder.
Ja, die haben ja die bessere Kamera, ne?
Ja, das ist dann, ja, also generell, was ist so ein bisschen wie beim Fußball. Ich mag keinen Fußball, aber ich war schon mal im Stadion und dachte mir, das ist ja noch langweiliger als im Fernsehen. Weil im Fernsehen kann ich zumindest dann, wenn ein Tor kommt, das nochmal angucken. Ja. Aber live sitzt dann da das und siehst nichts, bitte?
Wenn du gerade zum Beispiel niesen musstest, hast du es nicht gesehen.
Zum Beispiel. Ja. Und auch sonst, wenn du gerade mal irgendwo halt nebenan hingeguckt hast, weil da gerade jemand lustig Dinge tat, die man beim Fußball tut, wie grölen und Tick übergeben oder sowas, keine Ahnung. Aber egal, auf jeden Fall
der Blutmond. Sagen wir noch gerade, damit ich so ein Bild für die
mein Leben.
Atmosphäre habe.
Ach so, wir schweifen schon wieder ein bisschen ab, gell?
Bei welcher Mannschaft warst du also?
Das war VfB.
Stuttgart.
Das liegt daran, weißt du, dass ich da in der Nähe von Stuttgart wohne, du? Ja. Und da ist das, was sagt, da gerade mal halt dann zum VfB.
Und weißt du noch, gegen wen sie gespielt haben, oder ist das alles schon längst?
Ich war zweimal da. Einmal war es gegen, also ich bin mit Mitbewohnern mitgegangen und das war halt irgendwie nett und lustig.
Ja, du musst das nicht rechtfertigen, das ist spannend. Ja.
Einmal war ich gegen Bremen da.
Aha.
Und einmal war ich, das war sogar ein wichtiges Spiel, das war, ich habe das Jahr vergessen, auf jeden Fall wurden sie Meister in diesem Jahr. Im letzten Spiel gegen
Die Bubischen zusammen wahrscheinlich, oder war es auch 1994?
Nee, das war schon in den 2000ern irgendwann. Aber ich weiß nicht genau, wann. Aber man kann ja nachgucken, wann der VfB gegen, ich glaube, Cottbus oder so im Finale war. Nicht im Finale, im letzten Spiel der Saison, meine ich natürlich. Entschuldigung.
Ja, bin ich gespannt. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ja.
Ist ja vollkommen egal, auf jeden Fall. Und es war auch, glaube ich, das letzte Spiel mit Trapattoni.
Ach so.
Solche Details behalte ich dann einfach. Völlig unwichtig.
Wirklich. Ja, du hast mir zwei Spiele im Stadion voraus. Ich fand das immer unheimlich. Also so diese Menschenmassen, alkoholisierte Menschenmassen, finde ich ganz unheimlich.
Das geht mir ganz genauso. Und jetzt nach Corona, muss ich da ehrlich sagen, ist es noch viel schlimmer geworden. Ich mochte noch nie Menschen. Und also ich war neulich wieder auf so ein Festchen. Das war ganz ekelhaft. Es war so viel los. Das packe ich gar nicht mehr. Also nee, es ist irgendwie, man ist es nicht mehr gewöhnt.
Und erstrebst du dann, dich wieder zu desensibilisieren?
Naja, irgendwie werde ich schon versuchen müssen, natürlich, klar. Ich meine, an sich bin ich ja schon früher gerne auf Konzerte gegangen und so, also so ist nicht. Da trage ich die Menschenmassen dann doch schon, das geht schon. Also insofern, ja, ich werde es versuchen, wieder klarzukommen.
Ja. Aber, musst du jetzt wieder eigentlich arbeiten in Präsenz oder kannst du noch daheim arbeiten?
Nö, wir haben ein, zwei Tage die Woche sollten wir schon da sein, aber... Wir haben nur für 12 Leute 3 Büros und oder 4 und wollen eigentlich nicht mehr als eine Person pro Büro und deswegen ist es okay. Dann bin ich nicht, ist mir auch ganz recht. Ich fahre jeden Tag eine Stunde ins Büro, wenn ich zu Hause arbeiten kann, ist das ganz cool.
Ja.
Ja. So ist das.
Okay. Ja, jetzt haben wir tatsächlich ein ganz kleines Potpourri an Themen aufgemacht. Wir können, also du darfst gerne auswählen. Wir können uns nochmal kurz ein bisschen mit Musik auseinandersetzen, weil das ja doch, also das sieht jetzt keiner außer mir, aber hinter dir ist anstatt Tapete, sind Musikinstrumente an der Wand.
Ja, genau. Das ist meine Musik, das ist meine Gitarrentapete.
Genau, genau. Musik, also auf jeden Fall ein offensichtlich bedeutsames Thema. Zweites bedeutsames Thema, offensichtlich, was mir nicht bewusst war, ist Fußball.
Das ist total, ja, ja, klar. Ich kenne mich da voll aus. Nee, ehrlich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Fußball. Ich muss auch sagen, ich finde Fußball eigentlich Banane, aber damals in der WG hat man es halt gemacht. Gell?
Okay. Ja, keine Anschuldigung von meiner Seite, finde ich völlig in Ordnung.
Ich muss da rechtfertigen.
Martin, Fußball. Ja. Aber im Vorfeld haben wir uns natürlich noch über andere Sachen unterhalten und das schlägt einen Haken hin zu dem, was ich gerade angedeutet habe, denn du hast eine Arbeit und es ist gar nicht so, so üblich, denn du arbeitest als Ethiker letztlich, kann ich das so sagen, im Deutschen Krebszentrum in Heidelberg.
Ja, also genau, im Deutschen Krebsforschungszentrum heißt es offiziell, wobei... Ja, genau, also ich, ja, so kann man sagen, wobei das ist eigentlich nur, also das klingt ein bisschen komisch, weil als Ethiker im Deutschen Krebsforschungszentrum, das ist, also ich bin da auch ein Exot, ne?
Überlegend. Ja, ich kenne überhaupt keine anderen Ethiker außer dir, von daher kannst du jetzt die Norm setzen für alles, was mir da in Zukunft noch...
Oh, das ist aber eine Scheißnorm, da muss ich sagen, also ich werde das nicht, nicht so hochhängen, ich... Ja, also ich, immer so, es gehört zu meiner Stellenbeschreibung. Ich sage immer ganz gern, ich arbeite als Ethiker. Ob ich es bin, ist eine andere Frage.
Was ist das für eine feine Unterscheidung?
Naja, ich glaube nicht, dass ich da irgendwie, weißt du, ich mache das halt, weil ich irgendwie diesen Job habe und ich mache so gut ich es kann, aber ich glaube, man könnte es besser können. Und deswegen, also ich weiß nicht, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe mein Leben lang, mein Leben gewidmet, sondern wie gesagt, mein Leben widme ich eher der Musik. Und deswegen, ich finde es schwierig. Also ich werde darin besser. Ich mache das jetzt seit ein paar Jahren und werde besser. Aber ich habe noch viel zu lernen. Sagen wir mal so.
Okay, aber also gebonkt. Das Erste, das klang jetzt arg selbstkritisch. Ich habe noch viel zu lernen, das klingt ja eher realistisch. Das sehe ich für alles auch so, was ich mache.
Ja, aber es gibt einfach Leute, die das in meinem, sagen wir so, in meinem Alter und in meiner Position trotzdem besser können.
Ja.
Weil ich halt doch irgendwie, ja, erstens glaube ich nicht im Studium die Zeit angehetzt habe, wie ich hätte tun sollen und weil ich immer schon lieber Musik gemacht habe und weil ich ja auch die Jahre vorher, also ich mache es erst seit jetzt 3,5 Jahren und vorher habe ich eigentlich hauptsächlich in so als Datenmanager gearbeitet. Also ich war immer schon an der Uni, also ich habe immer schon an der Uni gearbeitet von Anfang an, aber halt vorher lange in der empirischen Forschung mit Daten hantiert und so. Und jetzt erst seit 3,5 Jahren in der praktischen Medizinethik. Und ja, deswegen, also da fehlt mir, glaube ich, einfach so ein bisschen, für das, dass ich jetzt schon über 40 bin, also man könnte da schon besser sein, als ich es bin, aber ich habe einfach vorher viel andere Dinge getan. Und deswegen, ja, würde ich sagen, da kann ich schon echt noch Luft nach oben. Aber das ist ja okay, darf es ja auch.
Ja, ich weiß gar nicht, warum du dich das rechtfertigst. Also ich finde es viel interessanter, dass jemand übers Leben nachdenkt, und das ist einfach mein Vorteil, dass ein Ethiker übers Leben nachdenkt.
Übers Leben.
Übers Leben als Philosoph, es geht doch gar nicht anders. Also jemand, der auch tatsächlich gelebt hat und nicht einfach nur quasi von der Schule, von der einen Denkfabrik in die nächste Denkfabrik geht und dann dort in so einem so einfach lach pour lach halt vor sich hin denkt.
Ja, also ich denke auch, dass das tatsächlich mir bei der Jobfindung oder beim Genommenwerden diesem Job auch geholfen hat. Weil ich halt viel mit Themen gemacht habe, also gearbeitet habe, die dann für mein Projekt, was ich später gemacht habe, relevant waren, also Daten. Also ich mache viel mit, also habe jetzt in den letzten 3 Jahren viel mit Ethik zur Datennutzung gemacht. Also es ging um die Daten in der Klinik, die in der Klinik anfallen, was man mit denen tun könnte für die Forschung und solche Themen. Und daher hat es mir schon geholfen wahrscheinlich, als ich dann im Vorstellungsgespräch saß, dass ich halt schon, also dass ich weiß, wie Datensätze aussehen und die auch schon in der Hand hatte und auch schon Statistiken gemacht habe und sowas irgendwie schon mal irgendwie auch kenne. Aber ja, ob ich jetzt deswegen wirklich gelebt habe, ist die nächste Frage, weil berufstechnisch gesehen, wenn man immer noch in der Uni war, hat man dann wirklich gelebt? Also im Sinne von, hat man wirklich was vom würdigen Leben, würdigen Berufsleben mitbekommen? Diese, das möchte ich bezweifeln, ehrlich gesagt, weil das Unileben ist schon was sehr, ich sag mal, Eigenes.
Inwiefern?
Naja, im Positiven, du hast sehr viel Freiheiten, du bist sehr flexibel in deinem Arbeiten. Im Negativen, du hast immer nur Verträge von 3 Jahren, bist im Prinzip je nach Rechnung, nach 12 Jahren mehr oder weniger bist du eigentlich raus normalerweise, weil es dann so Sachen gibt wie das Hochschulrahmengesetz oder das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das du vielleicht kennst. Haben wir ja alle letztes Jahr, wann es war, dieser Hashtag Ich bin Hanna oder wie es hieß? Hast du mitbekommen? Da gab es einen Hashtag, der rumging, weil es wurde ein altes DFG-Video ausgegraben, also DFG von der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder was, BMBF, egal, auf jeden Fall irgendeine Förderorganisation hat ein altes Video irgendwie, wurde wieder ausgegraben und wurde dann gezeigt, dass warum das Wissenschaftssystem in Deutschland ist, wie es ist und dass es das eigentlich voll cool und flexibel wäre und mach's doch wie Hanna. Hanna war also die Protagonistin in diesem Video. Und das war halt einfach nicht das, was man anstreben möchte. Und war immer unsicher, man weiß eigentlich schon, dass man irgendwann mal abgesägt wird, wenn man nicht gerade Prof wird und so ein Scheiß halt einfach. Und man hat auch nicht, also man hat ja trotzdem auf der einen Seite diese Unsicherheit, aber dann auch diese Geschütztheit, dieses, ich habe mein Projekt und da kann ich machen, was ich will und ich kann da nicht, also so richtig verkacken kann man es ja eigentlich dann doch wieder nicht. Und also ist nicht würdiges Arbeiten wie in der freien Wirtschaft, glaube ich. Stelle ich mir zumindest anders vor. Ich weiß es ja nicht.
Okay, das ist wirklich sehr spannend. Du hast ja jetzt in 2 Minuten 10 Ansatzpunkte für weitere Fragen aufgeworfen.
Okay, also, das liegt an, dass ich so wirr bin wahrscheinlich.
Nee, vielleicht, weil das Thema so groß ist. Also ich habe ja auch eine Zeit lang auch an der Uni gearbeitet und neben der klinischen Tätigkeit, das war hauptsächlich in der Neurologie, wo ich klinisch gearbeitet habe und Forschung nebenher gemacht habe, dann halt auch eben Forschung gemacht. Auch eher so ein bisschen data-driven, also wir haben tatsächlich auch das gemacht, was Thema deiner letzten Arbeit ist, des letzten Artikels, wo es darum geht, dürfen denn Versorgungsdaten, also Sachen, die in Routineuntersuchungen bei Patientenaufenthalten im Krankenhaus anfallen, dürfen diese Daten verwendet werden, um daraus Forschungsergebnisse zu produzieren? Mhm. Und die banale Antwort darauf ist, es kommt drauf an.
Ja, aber es ist doch immer so. Das ist die klassische Antwort, die dir jeder sagen wird.
Also wir haben es damals so gemacht, dass wir bei Aufnahme der Patienten in der Regel schon einen Studienarzt mit dabei hatten, neben dem klinischen Arzt. Und der hat dann die, beziehungsweise die Angehörigen kleiner unterschreiben lassen, dass wir diese Daten auch verwenden, soweit es sinnvoll ist. Und damit waren wir zumindest halt von der rechtlichen Seite. Und es gibt ja eine sogenannte informationelle Selbstbestimmung. Das heißt, ein Patient hat Anspruch darauf, dass seine Daten bleiben und nicht einfach irgendwas damit gemacht wird, wo er keinen Einblick rein hat.
Richtig.
Und offensichtlich hat sich also an diesem Thema oder an der Akuität des Themas, nämlich es gibt eine Riesenmenge Daten, die während dem Patientenaufenthalt anfallen. Es gibt ein großes, möglicherweise berechtigtes Interesse, diese Daten zu verarbeiten. Und es gibt aber entgegenstehend dem auch ein Interesse des Patienten, vielleicht auch der Gesellschaft, dass das nicht gemacht wird.
Ja.
Wie lässt sich denn da jetzt Licht in dieses Dunkel bringen? Klarheit, und zwar vielleicht für zwei Antagonisten in der Situation, nämlich auf der einen Seite dem klinischen Arzt, der Lust hat, nebenher zu forschen, aber auch vielleicht dem Patienten als Gegenüber. Und jetzt gar nicht mal, dass man irgendwie den Systemüberbau noch mit dazu nimmt, sondern wirklich die Leute, die halt morgens um 2 diese Entscheidung treffen müssen.
Naja, also ich meine, was heißt Licht? Also ich meine, du hast eine juristische Frage, die du klären musst. Das ist jetzt nicht meine Baustelle, aber prinzipiell, sagen wir so, meine Position zu der Frage ist, dass es natürlich Patienten sich sozusagen, also immer Nein sagen dürfen. Es kann ihnen nicht aufoktroyiert werden, weil das widerspreche natürlich allen Grundsätzen der informationellen Selbstbestimmung. Aber ich sehe trotzdem auch, sagen wir so, im Rahmen einer guten Governance-Struktur und also entsprechend mit Datenschutzregularien und allen möglichen technischen Geschichten und auch wirklich eine Verwaltung dieser ganzen Forschung, die dahin geht, dass einfach nur Forschung sozusagen möglich ist, die halt jetzt nicht völligen Bullshit betreibt, dass die Daten nicht ins Ausland gehen dürfen, einfach irgendwo hin, dass nicht irgendwie Militärforschung damit betrieben wird und da so ein Quatsch. Oder Marketing oder so ein Case ist, und das würde ich, das ist, dass die Forschung der Versorgung im Endeffekt zugutekommt. Also jetzt nicht unbedingt gerade der Versorgung des Patienten, der gerade am Start ist, weil natürlich das dauert zu lange, aber dass man zumindest sagen kann, die Daten werden für Forschung benutzt, die mittelfristig wieder sozusagen Wissen produzieren, das in die Versorgung zurückgespielt wird, dann finde ich jetzt schon, dass es zumutbar ist, dass der Patient es zumindest, also sagen wir, er hat die moralische Pflicht, sagen wir in unserem Artikel. Das heißt natürlich nicht, dass er deswegen gezwungen werden kann, sondern es gibt einfach nur aus unserer Sicht moralische Gründe, die dafür sprechen, nämlich so Sachen wie Hilfspflichten gegenüber den nächsten Patienten oder sowas wie Orientierung am Gemeinwohl. Also wie gesagt, das sind alles nur moralische Gründe, die du nicht in dem Sinn jetzt rechtlich einfordern kannst. Und auch nicht solltest, das ist auch gar nicht der Zweck der Übung, sondern einfach nur zu zeigen, prinzipiell, aber finde ich schon, wenn es für den Patienten zumutbar ist, das heißt, wenn jetzt nicht zum Beispiel der Patient, also mein Beispiel, was ich immer gerne bringe, ist der Fußballer. Normalerweise würde ich jetzt sagen, weißt du, so Röntgenbilder, wenn es irgendwo eine KI trainiert werden soll, mit Röntgenbildern irgendwie irgendwelche Frakturen zu erkennen, ja? Also gibt es ja Ansätze, also ob es gerade für das gibt, weiß ich jetzt nicht, aber zumindest gibt es ja Ansätze mit so Bilderkennung.
Zum Beispiel, genau.
Bitte?
Eine KI für Brustkrebserkennung.
Zum Beispiel, das gibt es ja, oder Hautkrebs gab es ja auch schon alles möglich. Also könnte man sich ja vorstellen, okay, es gibt auch eine KI, die irgendwelche Röntgenbilder durchscannen soll. Und dann könnte man ja sagen, okay, also was soll an einem Röntgenbild von irgendwie ein Knie, wie nennt man das, Luxation, gibt es das Wort? Ja, ne?
Knie selber, das luxiert extrem selten, aber die Kniescheibe kann gut, man dann,
auch eine Kniescheibenluxation, ja. Das könnte ja, ist für die meisten ja irgendwie auch, sagen wir so, kein heikles Datum. Ne? Ich meine, das ist ein Bild vom Knie, ich werde auch nicht erkennbar sein. Was juckt mich das? Das ist eigentlich für die meisten, würde ich sagen, zumutbar. Aber es mag natürlich schon einzelne Leute geben, wie den Profifußballer, wie beim Fußball, merkst du es?
Ich schmunzel dir schon.
Der halt dann vielleicht sagen muss, na ja, aber auf diesem Bild, erstens, wenn er darauf zu sehen ist, dass ich irgendwie einen Schaden da habe, ist das scheiße für meine Karriere. Und zweitens, naja, vielleicht gibt es ja bei unserem Vereinsarzt auch schon Bilder von meinem Knie und der könnte mich darauf wiedererkennen. Das heißt, da wäre zum Beispiel der Fall, wenn man sagen muss, das Ding ist nicht zumutbar, dass ich die Daten irgendwo hingebe, wo er nicht genau weiß, was damit passiert. Natürlich sollte er immer genau wissen, was damit passiert, aber de facto muss man ja sagen, wie läuft denn sowas ab? Du unterschreibst eine Einwilligung, die aber in der Regel eine breite Einwilligung ist. Du sagst nicht, ich mache für diese Studie und für die nicht. Das wäre auf Dauer nicht praktikabel. Normalerweise würde man eher halt eine breite Einwilligung geben, wo dann drin steht, ihre Daten werden benutzt für die medizinische Forschung. Oder von mir aus auch noch für die orthopädische Forschung. Oder kann man auch ein bisschen eingrenzen von mir aus, aber zumindest, du kannst halt nicht genau wissen und deswegen würde man da eher wahrscheinlich auf Nummer sicher gehen und sagen, hey, nee, für mich ist es nicht zumutbar. An dem Fall würde ich sofort sagen, natürlich, der hat auch überhaupt keine moralische Pflicht, das zu tun. Also, und auch sonst, wie gesagt, ich kann keinen dazu zwingen, aber es gibt zumindest gute Gründe dafür, dass man das tun sollte, aber genauso gibt es natürlich auch gute Gründe oder ein bisschen Pflichten derjenigen, die es durchführen, halt bestimmte Maßnahmen unternehmen, um die Daten bestmöglich zu schützen, um soweit es geht zu deidentifizieren, was auch eine schwierige Nummer ist, aber rein technisch gesehen. Aber solche Geschichten, eben, und wie gesagt, die genannte Governance und sowas, das ist alles, sind alles Punkte.
Governance bedeutet in dem Kontext?
Naja, so ein bisschen halt einfach, dass es so Strukturen gibt, die halt definieren, was du mit den Daten machen kannst, die dann potenziell bestimmte Studien ausschließen können. Also sogenannte Data Access Committees zum Beispiel sind Teil von der Governance-Struktur.
Also, dass Leute bei konkreten Suchanfragen in dem Datensatz nochmal sagen, jawohl, das ist jetzt korrekt und das hier ist nicht durchführbar.
Naja, normalerweise läuft es ja anders. Normalerweise würde man eher sagen, es gibt eine Studie, die will Daten haben, dann schreibt die halt eine Datenquelle an, wer man es dann ist. Also normalerweise, es gibt ja diesen Ansatz, den der jetzt verfolgt wird seit ein paar Jahren schon bei der Medizininformatik-Initiative, falls du die kennst. Ist halt von dem BMBF, vom BMBF geförderte Initiative,
um das Bundesministerium eben für
Bildung und Forschung.
Bildung, Forschung und
genau, ja. BMBF. Ja, um halt, um halt Dings eben diesen Datentausch zwischen Unikliniken zu verbessern und dann eben solche Forschung zu ermöglichen. Und da haben wir dann so Datenintegrationszentrum, also Zentren, also jede Uniklinik hat so ein Ding, da werden Daten gespeichert und da wird dann angefragt, kann ich die Daten haben? Und da müsste dann ein Data Access Committee sagen, okay, ich gebe es dir, weil du hast diese Vorgaben erfüllt.
Ah, okay. Sowas wie eine DIN ISO 9001 quasi, wo klar ist, der darf zuliefern und der darf abrufen, weil die
Umfrage. Ob es so rigide ist wie eine DIN-Norm, weiß ich jetzt nicht. Aber prinzipiell auf jeden Fall entscheiden die halt darüber. Und da sitzen eben dann Leute drin aus der Klinik, da sitzen Ethiker drin, da sitzen dann irgendwelche Datenschützer drin und solche Geschichten. Die entscheiden darüber, ob das sozusagen, ob die Daten ausgegeben werden dürfen. Das ist Teil der Governance-Struktur einfach. Sowas irgendwie, okay. Einfach halt so Sachen eben regelt und dafür sorgt, dass eben bestimmte Richtlinien eingehalten werden.
Du hast jetzt ein paar Mal den Begriff der moralischen Pflicht gesagt. Das ist ein interessanter Begriff. Mhm. Und zwar, wie konstituieren sich denn moralische Pflichten innerhalb von einer Gesellschaft und wie lässt sich das denn überwachen? Muss das überhaupt überwacht werden oder ist das was eher implizites? Und was bedeutet das fürs Individuum, wenn eine Mehrheit oder eine Minderheit moralische Pflichten annimmt oder verwirft?
Also wie sie sich konstruieren, das ist dann die Frage, es gibt da verschiedene Abstufungen. Ne? Also da gibt es auch, glaube ich, auch ein bisschen Streit so in der Metaethik, was da jetzt wie ist. Also eine gängige Definition ist es gibt auch eine Moral Rechtspflichten. Das sind aber dann trotzdem keine rechtlichen Pflichten, sondern einfach, das sind die starken moralischen Pflichten. Denen entsprechen einfach sozusagen Ansprüche. Also die können auch umgewandelt werden in wirklich Rechtsnormen. Ne? Also das nach dem Motto, ich habe Anspruch auf körperliche Unversehrtheit, deswegen hast du die Pflicht, mir nicht aufs Maul zu hauen. Solche Sachen, ja.
Die Verletzung dieser Pflicht würde dann eine Strafbarkeit nach sich ziehen.
In dem Fall wird es eine Strafbarkeit nach sich ziehen, aber es gibt sicher auch andere, was weiß ich, keine Ahnung. Ich habe den Anspruch darauf, dass du ein Versprechen mir gegenüber einhältst. Oder ja, genau. Also habe ich das Recht darauf, aber das kann ich ja nicht einfordern rechtlich. Das ist einfach nur, aber moralisch gesehen habe ich das Recht darauf, dass du es einhältst.
Also zum Beispiel eine Verlobung oder wenn ich sie da auflösen würde, jetzt wenn ich dir zum Beispiel mich mit dir verloben würde, weil der ist aus rechtlichen Gründen gar nicht funktioniert. Aber
nicht, ob es nicht funktionieren. Aber ich auch, aber okay, aber das können wir jetzt mal außen vor lassen. Wenn wir es wirklich wollen würden, Christoph.
Okay, angenommen, wir würden es wirklich wollen. Und dann würde ich zum Beispiel also dir einen Antrag machen und dann würde ich aber einen Rückzieher machen, aber hätte dir quasi das Versprechen gegeben, dann hätte ich lediglich eine moralische Pflicht, aber keine einklagbaren Dingsbums.
Ja, also ich hätte schon natürlich, ich würde jetzt sagen, ich habe das Recht, dass du das Versprechen einhältst, aber das ist eigentlich ein Recht, was ich nicht in dem Sinne rechtlich einklagen kann, sondern einfach nur ein moralisches Recht sozusagen. Vielleicht war es auch ein scheiß Beispiel, mir fällt einfach kein besseres ein, gerade ehrlich gesagt. Und dann gibt es aber auf jeden Fall noch andere moralische Pflichten, das sind dann sozusagen die Tugendpflichten. Aber da muss man jetzt echt ein bisschen aufpassen mit den Begrifflichkeiten, weil wenn ich jetzt Tugendpflicht sage, dann wird der Kantianer gleich wieder an die Decke gehen. Und da kann ich auch gar nicht so genau einsteigen, weil das ist dann relativ komplex mit den Begrifflichkeiten, weil sobald du einen Begriff benutzt, den Kant benutzt hast, kommen dir alle gleich angesprungen und sagen, aber Kant hat es doch so und so gesagt. Und deswegen, also das ist echt so ein bisschen, ist schwierig, sage ich mal.
Diskussion, die kann sich gar nicht.
Ja, tatsächlich, also bei Kant gibt es dann wirklich noch drei verschiedene, also es gibt diese Pflichten und dann, aber das ist auch manchmal, da gibt es verschiedene Verbindlichkeitsstufen, aber die sind nicht irgendwie Deckung, also die sind teilweise überschneiden sie sich und das ist ganz, ganz komisch. Obwohl ich Kants Sympathisant bin, muss ich sagen, an der Stelle verwirrt er mich.
Also ich dachte, du bist bekennender Kantianer, nicht nur Sympathisant.
Nee, ich bin eigentlich Sympathisant.
Hegelianer.
Nee, ich sage deswegen, dass ich Sympathisant bin, weil ich einfach für Kantianer, um Kantianer zu sein, müsste ich Kant besser kennen.
Okay.
Ja. Also ich weiß schon grob, was er will, aber halt auch nur grob.
Und das ist aber sympathisch, das, was er will.
Ja. Größtenteils jetzt schon, ja, doch. Aber egal, auf jeden Fall zurück zum Thema. Dann gibt es eben sozusagen diese Tugendpflichten, werden so oft genannt, wie gesagt, bei Kant, lassen wir mal außen vor. Und da ist es so, das sind schon Sachen, da werde ich schon Also wenn ich diese Pflichten verletze, werde ich dann schon moralisch getadelt, sag ich mal. Da wird schon ein bisschen gelästert. Aber de facto kann jetzt keiner irgendwie sagen, ich habe ein Recht darauf, dass du dieses Verhalten an den Tag legst. Leider fällt mir jetzt gerade kein Beispiel für ein. Vielleicht kommt es doch irgendwann im Laufe des Gesprächs. Und deswegen, also so kann man sagen, könnte man jetzt sagen, dass moralische Pflichten teilweise eben durch Rechte entstehen, teilweise einfach durch Normen, das macht man halt so. Ne? Mhm. Und dann gibt es aber auch so Sachen wie das sogenannte supererogatorische Handeln. Schönes Wort, supererogatorisch. Das ist sowas wie, im Extremfall sowas wie Heldentum, ja, also was total moralisch Wertvolles, was aber natürlich jetzt, wo die Unterlassung keinerlei Probleme nach sich zieht oder mich keiner doof anguckt deswegen, weil keiner es von mir erwarten könnte, auch es zu tun. Also ich kann keiner von mir erwarten, dass ich unter Risiko meines eigenen Lebens in einen Teich springe und jemand rausziehe. Wenn es aber ein kleines Kind ist, wo ganz klar ist, ich habe keinerlei Gefahr für mich, dann wiederum besteht sogar eine Rechtspflicht. Also das ist so ein bisschen, ne? Also würde man zumindest so sagen. Also doch klar, es gibt sogar wirklich eine rechtliche Pflicht, also ich meine unterlassene Hilfeleistung.
Oder der auf keine Grenzen sich zählt, so ist es nämlich.
Ja. Genau. Aber das sozusagen, so würde ich das hoffentlich nicht ganz so will. Und die Philosophen mögen mir bitte verzeihen, wenn ich jetzt hier vielleicht manche Sachen etwas unklar gesagt habe.
Ist es so, dass unser aktuelles Rechtssystem auf diesen kantianischen Überlegungen und der ganzen Aufklärung, die danach kam, fußt? Wir sind ja nicht im luftleeren Raum mit dem, was wir als richtig und falsch erachten.
Ja.
Ist das so ein germanisches Phänomen oder vielleicht ein westliches Phänomen? Oder gibt es andere Länder, in denen solche Debatten über wie hat der Einzelne der Gesellschaft zuzutragen, was ist zumutbar an Aufgabe von individuellen Rechten und Freiheiten, im Gegensatz zu der Pflicht, die eben die Gesellschaft dann einfordert, gibt es da andere Traditionen, andere Kristallisierungen letztlich?
Ja, also sag mal so, im internationalen Vergleich bin ich da nicht so fit, aber natürlich würde ich sagen, ist gerade in Deutschland die ganze Verfassung, oder wie es ja das Grundgesetz heißt, ja eigentlich nicht Verfassung, würde ich jetzt schon sagen, ist von den Menschenrechten inspiriert, ja? Also das ist ja ganz klar, da erkennst du ja viele Stellen aus der Menschenrechtscharta wieder von 48. Und die ist definitiv, hat definitiv eine aufklärerische Prägung. Ob es jetzt Kant sein muss oder einfach sehr andere liberale Traditionen, es geht auf jeden Fall viel um Individuum, um Rechte. Und eigentlich die beiden Sachen sind eigentlich wichtig. Die Rechte des Individuums sind einfach extrem wichtig, sowohl in der Aufklärung als auch dann später in der Menschenrechtserklärung und eben in unserer Verfassung. Und deswegen würde ich sagen, ja. Und es mag, also sag mal so, da fehlt mir einfach die Expertise zu, aber es wird ja immer behauptet, dass es in anderen Ländern anders wäre. Also zum Beispiel gibt es, oder gerade in den 90ern war das relativ hip, die sogenannte Asian Values Debate. Also die Debatte um die asiatischen Werte, wo dann eben ja Vordenker aus dem asiatischen Raum halt eine gewisse Kritik am Westen geübt haben bezüglich dieser Menschenrechtsorientierung und im Prinzip den Verfall des Westens aufgrund der Orientierung an individuellen Rechten und dadurch aber auch der Vernachlässigung kollektiver Bedürfnisse und kollektiver Werte. Du hast das vorhergesagt, also die haben vielleicht nicht vorhergesagt, aber zumindest haben das immer kritisiert. Also im Westen ist das alles böse, weil ihr habt ja diese Rechte und überall kann sich jeder auf die Menschenrechte berufen und eigentlich ist doch sozusagen das Kollektiv viel wichtiger. Mhm. Diese Debatte gab es in den 90ern, vorwiegend jetzt, ja, also ich bin nicht sicher, wie seriös die wirklich geführt wurde, muss ich ehrlich sagen, weil ich kenne bloß so einen politischen Arm, aber da kenne ich mich nicht gut genug mit aus. Ich habe mich mal so ein bisschen eingelesen vor vielen Jahren im Rahmen meiner Doktorarbeit, aber das ist zu lange her, um dass ich jetzt wirklich noch viel, viel. Also, ich bin darauf jetzt nicht vorbereitet, dass du jetzt solche Fragen stellst.
Das meinte ich vorhin mit, wenn es uns irgendwo hintreibt, dann fragen wir einfach. Ist das dann so eine Abenddämmerung gewesen von der großen Kulturrevolution? Und das ist dann dieser politische Nachklang gewesen, der letztlich dann eben das Dividuum und das Individuum gegeneinander aufstellt?
Ich muss mir jetzt nochmal genau erklären, was du damit meinst, ehrlich gesagt. Die Frage habe ich nicht ganz kapiert.
Diese Mao-Zedong-Kram halt.
Das ja, aber der Mao war ja viel früher.
Ja, eben, deswegen sage ich die Abenddämmerung.
Also, ach so.
Das ist so ein Nachklang, der dann die politische Ausrichtung...
Ich weiß nicht, ob man da noch von Nachklang sprechen kann, nach über 20 Jahren. Also es ist so ein bisschen...
Vorhin haben wir von meiner Musikkarriere gesprochen, die ist über 25 Jahre her und die hat immerhin...
Das stimmt, aber ich bin nicht sicher, ob... Also das kann ich einfach nicht sagen, da fehlt mir einfach das historische Wissen dazu, weil ich habe es dann nicht in den 90ern verfolgt, sondern im Nachhinein mal ein bisschen drüber gelesen. Deswegen weiß ich es nicht so genau, ob es da würde ich jetzt... kann ich nicht sagen. Nee, kann ich einfach nicht beantworten, weiß ich nicht.
Also das ist irgendwie auch so der Unterschied zwischen der Art, wie meine Gedanken laufen und denen, wie deine philosophisch geprägten laufen. Du sagst uns zu irgendeinem Zeitpunkt, nee, das kann ich nicht sagen.
Und das sage ich eigentlich immer, weil ich nichts sagen kann, weil ich eigentlich nichts weiß. Und das sage ich jetzt nicht, um auf Sokrates anzuspielen, sondern einfach nur, jo, ist halt so, gell? Ja, aber ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Stimmt schon. Tatsächlich, das ist eine relativ neue Erkenntnis auch bei mir. Ich habe jetzt am Wochenende ein Gespräch gehabt mit Leuten aus meiner Familie und da ging es um irgendwas, was ich mal vor Jahren also gesagt habe, dass das total wichtig wäre. Und dann musste ich also dann im Rückblick sagen, ja, damals hatte ich offensichtlich keine Ahnung, aber sehr viel Meinung. Mhm. Und meine Schwester fragte danach, und wie ist es jetzt? Und ich sage jetzt, ich habe den Eindruck, ich habe jetzt weder Ahnung noch eine Meinung. Ich finde es aber auch nicht mehr so schlimm.
Ja, das ist, also übrigens, das ist auch so ein Punkt, wo wir es vorhin von Philosophie hatten, oder eigentlich immer von Philosophie hatten, wir haben nie aufgehört, es von Philosophie zu haben, scheinbar. Zumindest ich habe so das Gefühl, dass ich, umso mehr ich mich mit solchen Themen beschäftige, also philosophische Themen oder generell auch Ethik, dass ich immer weniger Meinung habe.
Ja.
Dass ich immer mehr denke, oh, ich weiß zu wenig drüber. Ich muss erst mal nachlesen. Und da kommt natürlich nichts. Ne? Ich meine, ist ja klar, weil du kannst nicht alles nachlesen. Also du kannst nicht dich bei allem so einarbeiten, dass du wirklich eine Meinung zu haben kannst. Zumindest nicht auf dem Niveau, wie ich sie gerne hätte. Und das ist echt schwierig. Aber tatsächlich ist es besser, meiner Meinung nach eben, deswegen sage ich, würde ich dir zustimmen, dass es nicht so schlimm ist, wenn man keine Meinung hat, weil es ist besser als die eben, wie du schon gerade meinst, wie du früher warst, die viel Meinung und wenig Ahnung haben, weil das hat man leider viel zu oft. Leider auch in den letzten 2 Jahren Corona-Pandemie tritt es noch mal deutlicher hervor. Diese Menschen, die zu allem irgendwie was sagen wollen, aber man merkt einfach, da ist nicht so richtig viel dahinter. Und dann lieber, also da gab es ja mal dieses Meme vor vielen Jahren, wie diesen Pinguin, der nur meinte, wenn du keine Ahnung hast, einfach mal Fresse halten. Und das ist eigentlich ein Credo, was man sich irgendwie ja auf die Fahnen schreiben kann, finde ich.
Das würde es zumindest ruhiger machen. Ich habe auch den Eindruck, dass die Pandemie-Debatte sehr digital stattgefunden hat und da ist ja die Hemmschwelle für das Plärren sehr niedrig. Und ich denke, das hat der Debatte keinen nichts Gutes getan. Also,
überhaupt nicht. Also keine Frage. Ich meine, das ist ja auffällig, dass ja mittlerweile, also du brauchst eigentlich keine Kommentarspalten in Zeitungsartikeln mehr zu lesen online, weil das ist einfach, also stark davon abhängig, welche Zeitung du liest übrigens. Also ab und zu gucke ich mal so ein bisschen in die Zeitung unserer beider Heimat.
Die Frankenpost.
Ja, die Frankenpost. Mhm. Und also ich will jetzt keinen so nahe treten, der jetzt aus Franken, also aus der Gegend kommt und da die Zeitung liest, weil ich lese ja offensichtlich auch ab und zu mal, um zu gucken, was da geht. Aber die Kommentare da sind einfach selten dämlich. Also sowas von wirklich so richtig hinterwäldlerisch teilweise und wirklich also ganz hart außen rechts, ja, und also ganz unangenehm. Also wirklich auch richtig, richtig unflätig und also wow, ganz schlimm. Ich meine, klar, mag sein, dass es an anderen Zeitungen auch so ist. Da verfolge ich vielleicht einfach nicht genug. Also, ja, aber da fällt mir das extrem einfach auf, dass es wirklich ganz, ganz, ganz furchtbarer Ton ist und es macht überhaupt keinen Spaß. Das ist einfach echt hässlich geworden. Und ja, wahrscheinlich liegt es eben daran, dass das eben jetzt, ja, ich meine, klar, das muss digitalisiert laufen, die Debatte, weil wir waren ja alle daheim.
Ja, genau. Also ich habe dem Ganzen jetzt auch keine sinisteren Mächte unterstellt, dass das ins Digitale gezogen wurde, damit man sich besser kloppen kann, sondern das ist einfach das Charakteristikum von dieser Pandemie gewesen, dass sie eine Digitalisierung gemacht hat, auch eine Entfremdung gemacht hat. Wenn du so eine Enthumanisierung hast natürlich, also eine Reduktion des Gegenübers auf einen Fakt, zum Beispiel, der ist geimpft und der ist nicht geimpft. Mhm. Oder der ist krank, der ist nicht krank. Oder der arbeitet im System, der andere nicht. Der eine hat also Ahnung, der andere nicht und so weiter. Dann hast du also zwangsläufig eben eine Enthumanisierung und damit eine Überspitzung und ein Feindbild.
Ja, definitiv. Das war definitiv. Ich meine, man muss auch sagen, da will ich mich gar nicht rausnehmen, auch ich habe mich mal aufgeregt über bestimmte Gruppen.
Ich reg mich über verschiedene Sachen auf. Ich habe mich am Anfang aufgeregt, dass die Leute so gar nicht Bock haben zu impfen. Und tatsächlich jetzt, aber muss ich auch sagen, die Leute, die meinen, dass sie jetzt gerade mit einer vierten Impfung das schaffen, ihre ganzen Risikofaktoren in den Griff zu kriegen, das ist auch wieder so ein falsches Pferd, auf das da gerade gesetzt wird. Also es fällt definitiv. Mir auch leicht, da eine Meinung auszubilden. Und je leichter mir die fällt, umso mehr sollte ich sie vielleicht bei mir behalten.
Ja, also manchmal macht es auch Sinn, eine Meinung zu haben, so ist es nicht, aber also im Prinzip ist Meinung ja nichts Schlechtes. War es nicht mal bei der Titanic auch mal so eine Rubrik Meinung? Wer eine hat, hat's gut. Ich glaube schon.
Ja.
Da war mal irgendwas vor vielen Jahren. Eigentlich die Pandemie-Debatte, das sollte man gar nicht erst aufmachen. Ich glaube, das ist einfach nur, da kann man nur
entscheiden. Müssen wir auch nicht zwingen, ne? Aber wir könnten natürlich schon, weil das eine ganz aktuelle Anwendung von diesen moralischen Pflichten auch natürlich bietet. Ja? Wir sind ja ganz viele Leute, die alle früher immer Fußballtrainer waren, die sind jetzt alle dann Virologen geworden und jetzt sind es alles Medizinethiker.
Ja, und dann mittlerweile sind da eigentlich alle Außenpolitik und Rüstungsexperten. Also es geht da schnell, weißt du, in der schnelllebigen modernen Welt.
Stimmt, ja. Nee, wir müssen eigentlich das gar nicht aufhören, weil es jetzt offensichtlich egal, bis ich das hier geschnitten und veröffentlicht habe, sind die Leute wieder irgendwas anders. Wer weiß, was dann kommt. Handball vielleicht, was steht noch an? Ich weiß es gar nicht.
Ich weiß nicht genau, der Sommer kommt ja bald, wahrscheinlich wieder mal Klimawandel-Experten.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Wobei, da ist es nie so wirklich ausgeprägt vorgekommen mit den Expertentum, mit den YouTube-Experten mit Klimawandel. Ich glaube, es war irgendwie so, da gab halt diese paar verirrten Seelen, die immer noch glauben, den Klimawandel gibt es nicht. Und der Rest, ist mehr oder weniger, hat mehr oder weniger Angst, sag ich mal.
Ja, und dann gibt es Leute, die so eine subtile Angst haben vielleicht oder eine diffuse. Und sich aber denken, es wird aber gar nicht so viel machen, wenn ich was an meinem Verhalten ändere.
Es ist ja, es ist perfide, ja, weil de facto, natürlich ist der Punkt immer der, klar, wenn alle es denken, ne, dann wird nie was passieren. Aber es ist halt auch frustrierend, wenn man halt wirklich glaubt, man macht es so, wie es sein müsste. Und man merkt einfach, man ist irgendwie der Einzige. Das ist ja auch scheiße.
Ja, gefühlt also, genau.
Ja, ich meine, natürlich, also da muss man ehrlich sagen, und das finde ich immer noch großartig, das hat einfach Fridays for Future echt gut hingekriegt, weil das ist zumindest mal eine Bewegung geworden und da merkt man eben, man ist nicht allein mit den Gedanken und die ganzen Kinder oder Jugendlichen gehen da halt einfach, und die haben ja, ich meine, man muss auch sagen, die haben ja auch einen Grund dazu, auf die Straße zu gehen, aber die haben einfach die ganze Debatte einfach echt ordentlich angeheizt und das ist echt sehr, sehr gut, auch wenn sie vielleicht manchmal so etwas komische Dinge machen, wie Mädels mit Dreadlocks ausladen. Aber muss man ja sagen, ich meine, das ist leider was ihn leider so ein bisschen, ich glaube, viele Helme eingebracht hat. Aber an sich muss man halt sagen, die haben es geschafft, wirklich das Thema mit auf den Tisch zu holen. Und das ist echt, da bin ich ihnen sehr dankbar für. Also ich glaube auch, dass das die Wahl von klimafreundlichen Parteien, die ja schon, würde ich sagen, letzten Jahren, also schon gewinnen.
Ja, wir hatten jetzt in Schleswig-Holstein eine Wahl, wir hatten eine Bundestagswahl letztes Jahr, jetzt in Schleswig-Holstein, NRW letzten Sonntag, wo wirklich, also haushoch, die Grünen Stimmen bekommen haben.
Also leider immer noch nicht so, dass es wirklich jetzt richtig reicht. Das hat man nur hier im Süden, sag ich mal. Ja. Wir sind die Einzigen mit dem Grünen. Zumindest heißt das ja so, der Grünen wäre unser Winnie. ich meine, das ist halt so ein grüner Porsche und Mercedes. Egal. Aber
ist halt auch das Ländle, oder?
Ist das Ländle, weißt, aber immerhin. Es ist schon okay. Ich sollte aufhören, Schwäbisch zu imitieren, weil ich kann es eigentlich gar nicht. Das ist mein Problem.
Das macht nichts, ich verstehe es nicht einmal.
Wir können Fränkisch reden, das kriege ich ganz gut.
Das merke ich, wenn ich mir daheim telefoniere, dann rutschen mir manchmal Sachen raus. Das ist unglaublich. Wir hatten, um mal einen kleinen Schlenker zu machen, also meine Frau kommt aus Schleswig-Holstein und spricht schon ganz verständlich und auch korrekt Deutsch. Und dann haben wir damals also so gehabt, dass ich noch in Erlangen gelebt habe und ich habe direkt in dem Haus mit dem Vater vom Vermieter gewohnt, ein ungefähr Anfang 80-jähriger Erlanger, der ein ganz kleines bisschen gelispelt hat, aber auch in dem Erlanger Fränkisch gesprochen hat. Und manchmal habe ich die zwei gehört, wie sie sich im Flug getroffen haben, und dann haben die jedes Mal versucht, miteinander zu sprechen. Und klar, Chrissy hat ihn nicht verstanden, aber das Lustige war, er hat sie auch nicht verstanden, obwohl sie wirklich also sehr korrekt gesprochen hat. Wir haben die Hände abgetrocknet und habe sie dann halt irgendwie erlöst, indem ich hin und her übersetzt habe. Aber es war jedes Mal so, und ich habe es auch bewundert, dann mit welchem Eifer sie aber immer wieder diese interkulturelle Verständigung dann auch begonnen haben. Das war ganz beeindruckend.
Schön, schön. Ja, aber das kennt man ja manchmal. Ja, wobei, diese Richtung kenne ich eigentlich nicht, stimmt. Nee, also ich dachte, das, weil man guckt ja doch mal irgendwie Nachrichten oder sowas und hat dann irgendwie schon mal gecheckt, wie Hochdeutsch geht. Aber scheinbar doch nicht.
Das Ding ist, das sitzt sehr tief. Als ich dann von Erlangen nach Bremerhaven gezogen bin, wo Chrissy damals eben gelebt hat, war ich dann in der Klinik und dann habe ich also festgestellt, die verwenden den Genitiv. Also der war mir einfach in meiner Alltagssprache völlig fremd. Und es gibt in Lichtenberg, also wir sprachen davon, das ist also das Dorf, in dem wir aufgewachsen sind, gibt es also offensichtlich ein Plakat, das ich jetzt am Wochenende gesehen habe. Da beschreibt irgendjemand seinen Kanuverleih als die Besten vom Frankenwald. Wenn du in so einer Umgebung aufwächst, wo jemand es normal findet, sowas auf ein Plakat zu drucken, dann verwendest du kein Genitiv. Und ich dachte die ersten Wochen eigentlich immer, wie spreche ich denn hier? Bis ich dann gemerkt habe, dass kleine Kinder korrekter sprechen als ich, weil die halt einfach den Genitiv ganz fluffig verwenden. Ja. Und dann irgendwann so, ich möchte meinen, vielleicht nach 6 oder 8 Wochen ist mir das erste Mal ein Genitiv rausgerutscht, ohne dass ich mich komisch gefühlt habe. Und dann habe ich gemerkt, jetzt komme ich so langsam ein bisschen an. Aber ich habe also lange Zeit dann versucht, möglichst verständlich zu sprechen. Und dann ist mir irgendwann am Ende von einer langen Schicht was rausgerutscht hat, ein Operateur was wissen wollen oder so, ob jetzt als nächstes der und der in den Saal reinkommt und so. Und ich schaue und sage, mein erstes Wort. Und dann, das ist auch eine Formulierung, die sogar von dem Inhalt außerhalb von Franken überhaupt nicht verstanden wird. Also das, um das gerade mal an die ganzen internationalen Zuhörer zu erklären, also mein erstes Wort heißt, davon habe ich noch nie etwas gehört. Und das ist also nicht nur jetzt schlampig ausgesprochen gewesen, sondern es war eben auch von den Vokabeln unverständlich. Und dann, als die mich alle recht scharfsgleich angeschaut haben, dachte ich, okay, ich habe keine Chance. Wir haben jetzt den Jungen aus Franken rausgekriegt, aber du kriegst Franken aus dem Jungen nicht raus. Und dann habe ich das akzeptiert, dass ich ab und zu mal so Schlenker mache in die alte Heimatsprache und dass ich damit klarkommen darf. Und ab da war ich dann immer ausgeruhter, als ich abends heimgekommen bin.
Du, es ist ja auch okay, solange man sich dessen bewusst ist. Aber ich hatte mal eine Mitbewohnerin, die dann zu mir kam und meinte, hast du mir mal einen Teppich? Und mir war nicht klar, warum sie von mir einen Teppich möchte.
Ja, das habe ich jetzt auch verstanden.
Ja, es war auch das Wort. Nur das Teppich in diesem Kontext, oder also im Schwäbischen, zumindest dort, halt einfach Decke heißt.
Ach so.
Ja, aber es sind solche Dinge. Und ihr war überhaupt nicht klar, dass ich das nicht verstehen könnte vielleicht. Ja, das war so irgendwie so wie, was, doch klar, Teppich.
Ja.
Und das sind so Dinge, wenn man dann nicht checkt, dass es der andere nicht verstehen kann, weil es einfach halt dialektal geprägt ist, ist halt unpraktisch, weil dann kann man halt wirklich, da kannst du wirklich zu Missverständnissen führen. Ich habe jetzt nicht den Teppichboden abgerichtet und gegeben, das war okay. Ich habe es nur komisch angeguckt, aber das kann ja schon irgendwie manchmal verwirrend sein, sag ich mal.
Ja.
Und deswegen, wenn du weißt, dass du an der Stelle irgendwas Unverständliches brabbelst, dann ist ja okay, dann kannst du dir erklären. Aber wenn dann irgendwie erwartest, dass der andere reagiert und überhaupt nicht checkst, warum der nicht reagiert, ist es blöd.
Ja. Ja. Ich möchte nochmal kurz einen Schlenker zurückmachen.
Ja.
Wie schon vielleicht gedacht. Und zwar zu den, also nochmal zu diesen kleinen Situationen, den der Fridays for Future, Hannover war das, glaube ich, oder?
Oh, habe ich vergessen, keine Ahnung.
Sie hatten also damals, ein paar Wochen jetzt her, ging es ja darum, dass sie gesagt haben, eine Musikerin, die Weißes und Dreadlocks hat, macht kulturelle Aneignung. Mhm. Und deswegen ist es doof und sie darf gerne über ein Spiel, wenn sie die Haare abschneidet.
Das finde ich das Beste, den Nachsatz auch noch, genau. Sie darf gerne kommen, wenn sie die Haare abschneidet.
Genau. Ich finde es schwierig. Alle Menschen, die Sushi mit Stäbchen essen, finden es wahrscheinlich auch schwierig.
Yep.
Und ich denke, dass eben zur Kultur und auch zur Popkultur einfach dazugehört, sich was anzueignen und es selbst zu interpretieren. Ne? Letztlich hat sie einen Style gesampelt. Also ja, etwas, was die ganze Zeit machen.
Also, ich hatte auch mal Dreads früher, so ist es nicht. Also es ist einfach, also
was ja. Was man kaum denken, also glauben kann, wenn man dich jetzt gerade sieht.
Das stimmt, aber man sieht mich ja gerade nicht.
Ich hatte mal einen Irokesen gehabt, so in der Anfangszeit des Studiums.
Ich meine, das habe ich, kann mich erinnern, glaube ich.
Ja,
wir haben uns ja eine Zeit lang, also wir haben uns in den letzten Jahren eh wenig gesehen, sag ich mal, aber ich meine, damals war irgendwas, dass ich, naja, keine Ahnung. Das ist
schon wieder 20 Jahre her.
Aber ich finde auch generell, kulturelle Aneignung ist natürlich, also das mag ein Thema sein, das ist schon okay, also ich will das nicht irgendwie jetzt irgendwie als total Banane hinstellen, aber ja, es ist halt leider ein Problem, wenn du alles zur kulturellen Aneignung erklärst, dann hast du halt das Problem, dass du auch wieder Grenzen schaffst und das ist eigentlich, das widerspricht dem Ideal, das dahinter steht. Weil eigentlich erzeugst du damit ja wieder Gruppen und sagst, okay, du darfst es jetzt tragen, du nicht.
Ja.
Und das ist nicht, ich glaube nicht, dass es ein Sinn des Windows ist, ehrlich gesagt.
Nee, ganz bestimmt nicht. Auf der anderen Seite, also wer nichts macht, macht nichts falsch. Da haben sie halt in einer Diskussion sich einfach davontragen lassen von einem Gedanken. Das ist ja an sich.
Genau, wäre ja auch okay. Das darf man ja auch mal tun, aber es wurde ja auch daran festgehalten, das ist zumindest das Problem.
Genau, das ist ein wenig seltsam, aber ich möchte jetzt, und du wirst Gänsehaut bekommen bei der schönen Überleitung, ich möchte ganz kurz auf einen anderen klimaschützerischen Gedanken kommen, der, wenn man daran festhält, relativ fatalistisch ist, und zwar das Konzept der Antinatalisten.
Mhm, ja, kenne ich.
Ich weiß, wir sprachen darüber. Denn das ist das letzte Thema, was ich vorhin in dem Potpourri Strauß, um den es heute gehen könnte, gar nicht so aufgerissen habe, nämlich die Implikationen des Vaterseins und Werdens.
Ja.
Das ist jetzt, da nötige ich dir jetzt so ein, zwei Antworten ab, die ich dann einfach rausschneide und in den zweiten Podcast reinpacke. Aber tatsächlich auch hier, denn das hat zwei ganz große Aspekte. Der Antinatalismus, um es mal in meinen, also quasi meine bescheidene Laienmeinung dazu zu äußern, hat als Grundkonzeption, dass Kinder oder überhaupt dass Menschen Ressourcen verbrauchen und damit klimaschädlich sind und Kinder auch, weil sie später große Menschen sind und es dann auch machen. Deswegen ist es für den Planeten und den Fortbestand des Planeten erstmal eine gute Idee, keine Kinder zu bekommen und das eben als ganz bewusste Entscheidung zu machen zum Wohle des Planeten.
Ja, das ist eine gute Idee, stimmt.
Ja. Das ist natürlich so, dass das dieser Samen fällt auf einen Acker, der üblicherweise anders bewirtschaftet wird, nämlich, dass man sagt, dass wir da sind als Spezies, um Kinder zu bekommen und um die Erhaltung der Spezies Mensch, also Homo sapiens sapiens in der Situation, einfach aufrecht zu erhalten und dass diese Spezies sich weiter fortpflanzt und möglichst weiterentwickelt.
Tja, na gut, ich meine, das ist natürlich, also willst du von mir ein Statement von mir zu haben, ja? Oder einfach nur, soll ich ja sagen?
Ja, möglicherweise geht es ja noch differenzierter als meine.
Nö, das ist es. Also ich kann da nur sozusagen noch meine Meinung zu sagen.
Ja, sehr, sehr gerne.
Weil ich habe da auch da wieder viel, viel Meinung, keine Ahnung, weißt du? Also ich meine, prinzipiell ist die Annahme, also die zweite Annahme, wir sind dazu da, um uns fortzupflanzen, finde ich jetzt ein bisschen sehr, sehr biologistisch und ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben würde, weil ich einfach auch denke, also da bin ich tatsächlich einfach auch zu, was ist der Begriff dafür? Gibt es sicher ein Wort dafür? Also ich glaube eigentlich nicht, dass es irgendwie einen Grund gibt dafür, dass wir da sind. Und deswegen ist es, kann man nicht sagen, wir sind dazu da um, weil es gibt keinen Grund, wir sind einfach da. Punkt. Also das ist Zufall, wir sind entstanden und wenn wir uns nicht fortpflanzen.
Bitte? Existenzialistisch, nihilistisch. Fatalistisch?
Ich habe mich immer gegen den Vorwurf des Nihilismus gewehrt, ehrlich gesagt. Deswegen kann ich es nicht bestätigen jetzt. Aber vielleicht habe ich mich zu Unrecht gewehrt. Nein, aber ich denke einfach, es gibt einfach, da ich kein gläubiger Mensch bin, wie du weißt, wer soll denn den ganzen den Sinn gegeben haben? Ja? Also warum sollte es sozusagen einen Sinn geben für unsere Existenz, die irgendwie sozusagen, also die irgendwie dass die Existenz teleologisch wäre, also zielgerichtet. Nein, wir existieren einfach jetzt und vielleicht für uns sind wir zielgerichtet, aber jetzt als Spezies, ja, ich meine, es passiert halt einfach. Also das ganze Universum ist durch einen Zufall entstanden, mehr oder weniger, also meine Meinung. Und also zumindest sämtliche Entwicklungen auf der Erde waren Zufälle und es ist einfach, wir sind nicht da um, sondern wir sind einfach da und wir machen es halt. Und wenn wir es halt machen wollen, machen wir es halt nicht. Und für den Planeten, muss man ja de facto mal sagen, prima vista, um einen lateinischen Begriff zu benutzen, ist es ja auch plausibel zu sagen, ja gut, alles, was wir tun, macht den Planeten kaputt, muss man ja mal ehrlich sagen. Also wir leben einfach so, dass wir nichts richtig machen können, de facto. Also wie ich immer so schon seit Jahren so sagen pflege, wenn wir es richtig verhalten wollen, dann nehmen wir ein gutes Seil und hängen uns nackt im Wald auf. Naja, de facto, was ist das, von wegen nackt im Wald, weil am besten vorher noch ein Einlauf, damit auch wirklich keine Giftstoffe irgendwie da ankommen können. Deswegen gutes Heil und nackt, weißt schon, ne? Dass man jetzt nicht irgendwelche Giftstoffe in den Wald trägt, weil de facto, so wie wir leben, machen wir unseren Planeten kaputt. Es ist einfach so und wir können eigentlich gar nicht, also zumindest nicht in der modernen Welt können wir ja nicht anders eigentlich. Ist scheiße, aber ist so. Also de facto, mal so, was sollte man tun? Wenn wir jetzt alle in den Wald ziehen und nur noch im Einklang mit der Natur leben, ist auch nicht besser. Wir sind einfach zu viele dafür. Und
haben die Antinatalisten einen Punkt eigentlich?
Finde ich auf jeden Fall, aber also ich finde trotzdem natürlich erstens, diese Rechnung, die da aufgemacht wird, ist ja so ein bisschen, die extrapolieren da quasi das jetzige Leben auf die Zukunft. Ja, sagen, okay, es gibt dieses eine Buch von dieser frustrierten Lehrerin, ich habe vergessen, wie sie heißt.
Also das ist eine bewertende Aussage. Die Frage ist, hat sie Lust, dann verlinkt zu werden in den Shownotes?
Nee, ich glaube nicht. Ich habe es fast jede Lehrerin genannt. Mhm. Also es gab mal dieses Buch und die hat dann mehr oder weniger so vorgerechnet, wie viel, ne? Also dieses typische, ein Kind braucht so und so viel und dann sind CO2-Fußabdruck des Kindes halt gerechnet. Aber de facto muss man halt sagen, das können wir ja gar nicht berechnen, weil natürlich, wir machen gerade eine Energiewende. Also zumindest, wir versuchen es und ich bin auch zumindest bei uns guter Dinge, dass es halbwegs vielleicht nicht rechtzeitig, aber zumindest wir bemühen uns stets, sag ich mal.
Absolut.
Ja. Und deswegen kann ich jetzt nicht wissen, was mein Sohn mal von Fußabdruck haben wird. Und deswegen das zu extrapolieren, finde ich schon mal schwierig. Das ist jetzt kein Punkt, der per se gegen diesen Antinatalismus spricht, aber zumindest das ein bisschen eingrenzt. Und der nächste Punkt, den ich das immer gerne bringe, ist, ganz ehrlich, wenn ich selbst Kinder habe ich doch viel größere Motivation, mir über die Zukunft des Planeten Gedanken zu machen. Also ich mache mir viel mehr Sorgen um den Klimawandel, seit ich ein Kind habe. Weil ich mir denke, früher, also meine Meinung früher war, okay, ich lebe halt so, um möglichst wenig Schaden anzurichten. Ja, also ich habe schon versucht, irgendwie nicht alles kaputt zu machen. Aber im Endeffekt war der Gedanke, na gut, aber nach mir, also ich werde es nicht mehr erleben. Ich habe mich deswegen jetzt nicht arschig verhalten, aber zumindest, es war, glaube ich, jetzt nicht so präsent, wie es jetzt bei mir ist, weil man denke, ja, aber was für eine Welt hinterlasse ich einfach, oder hinterlasse ich, aber hinterlassen wir unseren Kindern. Und deswegen ist natürlich jetzt schon auch, also wenn wir irgendwie das Ruder rumreißen wollen, helfen Kinder insofern, weil sie uns als Eltern motivieren und man sieht es ja, ich meine, wer geht auf die Straße? Wie gesagt, Fridays for Future, ich spreche wieder zu schnell, tut mir leid. Kannst du eine halbe Geschwindigkeit abspielen vielleicht. aber eben, wer geht auf die Straße? Natürlich die es betrifft, nämlich die Kinder. Und die haben sehr viel bewegt. Also deswegen, ja, auch das ist kein komplett widerlegender Punkt für die Antinatalisten. Aber trotzdem ist es was glaube ich, ihre Position schon zumindest mal so, ja, gewisserweise schwächt, würde ich sagen. Also deswegen muss nicht jeder Kinder bekommen. Im Gegenteil, das ist jedermanns Sache, ne? Ist klar. Aber es ist zumindest deswegen nicht moralisch verwerflich, Kinder zu kriegen, sagen wir mal so.
Nee, das ist es. Man könnte sogar sagen, dass Antinatalismus eher ein eskapistisches Verhalten ist.
Mhm. Könnte man natürlich schon sagen, klar. Man zieht sich in der ganzen Debatte und nach dem Motto, ich bin ja eh bald weg.
Ja, genau, und ich habe es zumindest nicht schlimmer gemacht.
Ja, ich meine, gut, genauso war ich ja früher auch drauf, ne, bevor ich ein Kind hatte. Also, keine Frage. Und es ist auch eine legitime Haltung. Also, muss man ja sagen, es ist völlig in Ordnung. Und wie immer bei allen Haltungen, solange sie irgendwie, sage ich mal, nicht menschenverachtend sind, ist völlig in Ordnung, solange ich damit in Ruhe gelassen werde, wenn ich es nicht hören will. Also, das ist so ein bisschen bei solchen Sachen. Also, es gibt Dinge, die müssen Leuten also schon näher gebracht werden, auch wenn sie es nicht hören wollen, wie zum Beispiel Klimawandel ist real. Das stimmt schon, aber bei solchen Themen denke ich mal so, ja, es ist beides okay, für mein Dafürhalten zumindest.
Ja.
Sind wir immer doch noch zum Vaterschaftsding gekommen, gell?
Ja, also deswegen habe ich gesagt, dass du wahrscheinlich eine Gänsehaut bekommst wegen dieser sehr, sehr geilen Überleitung.
Ja, ich habe vorher schon irgendwann mal dran gedacht, glaube ich, auch vorher schon. Das war einfach naheliegend. Also, ich dachte immer, du bist ja der Host, das musst du machen. Ich bin ja nur, ich weiß gar nicht, ich bin da eingeladen als was eigentlich, ne, ist die Frage. Als
Experte für alles.
Ah ja, stimmt. Das stimmt, das ist auch meine Jobbeschreibung, klar.
Nee, tatsächlich glaube ich, bist du eingeladen, weil alle Sachen, die ich von dir gelesen habe, mich immer, also die letzten 15 Jahre jetzt vielleicht, und das Schlimmste war deine Doktorarbeit, mich jedes Mal an den Rand von meiner Verständnisfähigkeit gebracht haben. Und dann irgendwann dachte ich so, Alter, was meint der denn? Ich check, was der Satz
ist. Ist aber nicht gut, ist aber nicht gut, das ist kein Kompliment.
Du würdest meine Dissertation auch nicht ohne weiteres verstehen, weil sie einfach sehr in der Blase drinnen ist, für die es geschrieben ist auch. Aber
ja, ist normal,
dann,
klar.
Weißt du, wenn ich deine Texte gelesen habe, dachte ich, okay, ich check, dass der Satz richtig ist, der Gedankengang muss auch richtig sein, aber ich check nicht wirklich ganz genau, was ich damit mache.
Aber ist mal unter uns gefragt, ja, das hört auch keiner zu.
Noch nicht.
Merkst du einen Unterschied zwischen meiner Diss und dem letzten Artikel?
Ja, gut. Viel verständlicher.
Ja,
das hoffe ich mal.
Ich hatte früher
Sätze und klarer zum Gedanken hingeleitet.
Ja, ich hoffe doch mal. Ich bin auch nicht sicher, ob ich meine Diss immer genau wusste, was ich meine. Also das ist, ich meine nämlich auch, in den letzten Jahren habe ich deutlich dazugelernt, was klares Absolut. Schreiben betrifft. Also.
Ja, manche Wege entstehen ja beim Gehen. Also,
ja, aber ich muss schon sagen, ich werfe damit meinem Studium ein bisschen vor, dass mir im Studium das nicht beigebracht wurde. Weil wir mussten immer Hausarbeiten schreiben ohne Ende, aber es gab immer eine Note und keiner hat mir erzählt, wo die Note herkommt. Ja. Das ist halt schon ein bisschen blöd, weil ich finde, wenn man was Geisteswissenschaftliches studiert, dann sollte man auch irgendwie das Handwerkszeug dieser Wissenschaft irgendwie erlernen, was ja irgendwie nahe liegt. Ne? Und ich finde, zum Handwerkszeug gehört nicht nur irgendwie wilde Texte lesen und irgendwie Adorno zitieren können, was ich nicht kann, sondern auch eben auch halt, genau, einen Gedanken, eine Hypothese formulieren, einen Gedanken klar aufschreiben und nachvollziehbar irgendwie machen. Und das wurde mir, glaube ich, nicht so wirklich beigebracht. Das lerne ich jetzt gerade in meinem Job, ehrlich gesagt.
Ja.
Und da bin ich sehr dankbar für, muss ich sagen. Das ist auch schön, also.
Tatsächlich, also das einzige Adorno-Zitat, was ich sagen kann, passt auch auf diese Situation. Er sagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen.
Ja gut, das ist der Klassiker, den irgendwie jeder kennt.
Der gilt nicht, oder was?
Der gilt jetzt schon, aber...
Was halt dazu passt. Also du kannst dann offensichtlich in so einem Umfeld halt nicht das als Fähigkeit ausarbeiten oder ausprägen, was außerhalb dieses Umfelds aber genau das wäre, was notwendig wäre. Sondern du lernst im Umfeld fürs Umfeld.
Und das sagt er eins, das Zitat passt, fränkisch gehört, das Zitat passt schon, was? Das passt nämlich auch super zum Thema vorher. Was? Weil zum Thema vorher, wir können eigentlich...
Das Umweltthema meinst.
Was sagst du? Das Umweltthema, weißt du, wo ich da gemeint habe, wo ich nur im Wald aufhänge. Weil, ja, ich meine, das ist, du bist in diesem System halt einfach drin und egal, was du tust, du wirst immer, also du kannst nicht CO2-neutral leben. Also es wird, vielleicht kommt es irgendwann mal, aber aktuell kannst du es nicht. Weil du musst irgendwo wohnen und auch wenn du kein Auto fährst und nicht fliegst, du wirst immer irgendwo, klar, vielleicht weniger als der Durchschnitt, du wirst immer produzieren. Mhm. Da kann ich eine Songempfehlung übrigens geben.
Eine Songempfehlung.
Du hast vielleicht mal unseren Podcast, den aktuell gerade ruht, mal gehört, Wut zur Lücke. Da haben wir am Ende immer Songempfehlungen.
Ja.
Und zum Thema, diesem Thema, es gibt nicht richtiges im Falschen und sowas, gibt es den Song von Pohlmann, was du den kennst, so ein Singer-Songwriter aus Hamburg.
Aha.
Der heißt Glashaus und das ist genau das Thema eigentlich. Also er prangert an, was alles scheiße läuft, sagt aber, naja gut, aber ich mach's ja auch nicht besser. Ja. Und das finde ich sehr angenehm. Dieses erhobene Zeigefinger, aber eigentlich nicht wirklich. Weil eigentlich ist mir schon klar, ich kann den Zeigefinger nicht wirklich heben, ich bin nicht moralisch erhaben. Das finde ich sehr schön.
Ja. Ja. Klar, wer im Glashaus sitzt, darf nicht mit Steinen werfen. Oder aber ja, absolut. Um zurückzugehen, das sind ja alte moralische Fragen und es gibt so eine ähnliche Story in der christlichen Mythologie, wo es heißt, wer ohne Sünde sei, der werfe den ersten Stein.
Oh ja, schön.
Und das ist also offensichtlich ein 2000 Jahre altes Problem, dass die Leute halt leichter bei anderen sehen, was man verbessern könnte, als bei sich sehen, wie es gerade ist.
Ist auch, lässt sich auch auf nicht moralische Fragen übertragen, ist ganz normal. Wenn ich Artikel von Kollegen lese, sehe ich Dinge, man denke, warum hast du denn so gemacht? Aber bei mir mag ich es nicht. Also es ist überall einfach so. Aber das Zitat gerade eben war das aus der Bergpredigt.
das weiß ich nicht.
Ich habe keine Ahnung. Das ist bestimmt Bergpredigt. Ich weiß nicht.
Nee, das war eine ganz konkrete Situation und ich meine, da ging es um eine Steinigung. Also, weißt du, wie in Life of Brian, wo sie das Vibesvolk anwesend und
nein.
So eine Szene war das. Die Bergpredigt.
Ja, ich habe die Verfilmung nicht gesehen, deswegen kann ich nicht genau, weiß ich nicht genau, was wo auch mit der Bibel.
Ja, blöd. Ja, also ich kenne relativ viele Geschichten, aber ich habe sie auch nie, sagen wir, von vorne nach hinten durchgelesen, sodass ich also so ein ganz anekdotisches Wissen auch habe. Sondern gibt es die Geschichte und dann habe ich manche Sachen diskutiert. Jetzt am Wochenende sprach ich auch darüber, dass ich im Abi, das war 1999, habe ich in Rallye auch Kolloquium gehabt.
Okay.
Und ich wusste noch, welche zwei Texte ich gegenüberstellen musste. Das ist relativ abgefahren. Also zum Beispiel beim Zitratzyklus fällt mir das schwerer, den ich auch schon vom Abi gelernt habe und auch danach im Studium noch mehrfach wiederholt habe. Und das könnte ich jetzt nur mal so ohne weiteres. Aber da schon. Also für die, die nachschauen wollen, es war Offenbarung 13 und Römer 13.
Mhm. Okay, ich habe keine Ahnung, was da jetzt vorkommt. Offenbarung kommt irgendwo ein Monster aus dem Wald, aus dem Meer und sagt Buh und hat irgendwie 666 und so. Und das war ich bei Offenbarung.
Das ist weiß. Godzilla, das ist was ganz was anderes.
Ja, aber ist ja nicht irgendeine Offenbarung auch mit diesen Antichristen und so?
Ja, das ist ja mehr so ein, also das ist eher metaphorisch alles.
Ja, dann kommst du da vor.
Okay, sehr schön.
Ich habe den Film nicht gesehen, ich weiß es nicht.
Nicht gesehen. Oder nur die erste Staffel wahrscheinlich, oder?
Stimmt. Ja, stimmt. Es gab ja mal diesen 10-Gebote-Film mit diesem Waffenfuzzi, wie heißt der? Diesen amerikanischen.
Kevin Costner.
Bitte?
Meinst du Kevin Costner?
Nee. Dieser Typ, der also ganz berühmter Schauspieler. Der halt damals, der aber auch in der NRA ganz aktiv war. Wie heißt er denn? Fuck. Ich muss nachgucken.
Ja, bitte.
Moment. Von 56. Und Charlton Heston natürlich. Ah, genau.
Never heard the name before.
Charlton Heston. Ja. Hast du nie Charlton Heston gehört?
Nee.
Also er hat Moses gespielt eben in diesem Ding und war aber dann später irgendwie auch ganz gut dabei, diese amerikanisch rechten NRA und so, also so ein Waffenfuzzi. Und Jules Brünner war der Ramses. Kannst du dir den erinnern? Jules Brünner kennst du noch, oder? War das nicht die glorreichen Sieben und so?
Jetzt keine Ahnung. Also wir sind ja ohne Fernseher aufgewachsen. Also ich habe wirklich eklatante Lücken bei diesen.
Aber du bist nicht ohne Fernseher aufgewachsen, du hast bei mir geguckt.
Ja, aber daheim. Es war ja nur heimlich. Das habe ich mir nicht merken können. Wir haben bei euch geschaut, ja.
Ja. Ich weiß nicht, wie oft wir Space Wars geguckt haben bei mir.
Ja, genau. Wir hatten, glaube ich, also Schlümpfe und so haben wir bei der Betty geschaut und Baywatch bei euch wahrscheinlich. Spaceballs. Hör mir auf. Ja. Und dann war das so, dass mein Vater irgendwann mal von einer Arzneifirma ein Video bekommen hat, ein Lehrvideo. Und da hat er gesagt, das ist ja nett, aber wir haben keinen Fernseher und keinen Videorekorder. Da haben die ihm über ein Wochenende einen Fernseher und einen Videorekorder hingestellt, damit er sich dieses Video angucken kann. Das ist ja alles vor Internetzeit
gewesen. Ja, klar.
Das kann man jetzt niemandem mehr erzählen, dass man sowas braucht. Aber damals war das so, da gab es kein YouTube, da gab es das alles nicht. Und dann hat er sich das Video natürlich nicht angeschaut. Wir haben uns aber Spaceballs ungelogen 23 Mal oder so an dem Wochenende. Wahrscheinlich haben wir den länger gehabt als das Wochenende. Und ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren das irgendwo wieder gesehen. Vielleicht war es auf Netflix, ich weiß es nicht. Und habe angefangen und nach 5 Minuten habe ich Spaceballs ausgemacht, weil es war nicht mehr witzig. Jetzt ist die wirklich ganz große Frage, hat Spaceballs seine Güte verloren oder habe ich den Zugang zu Spaceballs verloren?
Du, ich hatte ein ähnliches Erlebnis. Ich habe ihn auch irgendwie jetzt vor, also vielleicht vor 10 Jahren nochmal angeguckt. Und es gab schon noch witzige Szenen, aber so im Großen und Ganzen, es hat nicht, also wir haben ihn damals so oft geguckt, der war so lustig.
Er war immer lustig und alles halt daran war lustig. Aber nein, also catcht mich nicht mehr so.
Nee, also geht mir ganz genauso, aber ich kann auch nicht sagen, woran es liegt, aber ich denke, also natürlich ist es das Trashige irgendwie, nudelt sich einfach ab. Und ja, ich meine, die Witze sind halt flach und als Kind findet man es halt lustig, aber. Wobei, ich meine, durch Camp die Wüste ist weiterhin ein guter Witz.
Durch Camp die Wüste ist weiterhin witzig. Ja, ja. Also, dass der Typ Prinz Valium heißt, ja, und dann also die ganze Zeit nur gähnt, das ist natürlich auch extrem witzig, aber es reicht halt nicht für 1,5 Stunden.
Ja.
Und der, wie heißt der? Der Möter, halb Mensch, halb Köter.
Ja.
Das sind alles ganz lustige Erinnerungen, aber das ist so ein bisschen jetzt, es fühlt sich an wie Klassentreffen, ne?
Ja.
Also so ein paar Geschichten von früher aufwärmen halt und dann, schau mal, hat der Lehrer das gemacht, der Lehrer das. Und so ist es halt hier, Mensch, halb Köter, Möter. Also es toucht nicht mehr so richtig. Ne?
Das stimmt. Ich hab nur,
aber wo dafür, die verbindende Erinnerung ist.
Dafür gibt es mittlerweile mit Bill Pullman, der damals Lone Star war.
Ja.
Das ist jetzt eine halbwegs gute Serie auf Netflix.
Und wie heißt die?
The Sinner.
Wir haben auch Netflix nicht mehr, weil wir nicht mehr dazukommen.
The Sinner heißt die.
Ah, okay.
Mhm. Also auf Dauer ist es ein bisschen anstrengend, weil er ist immer so ein bisschen versifft und irgendwie, na, aber...
Sündig halt wahrscheinlich.
Bitte?
Sündig.
Sündig halt, ja, stimmt. Das wird sein, deswegen ist er versifft. Egal, auf jeden Fall eine ganz gute Krimiserie, kann man sich angucken. Also jetzt nicht das Beste vom Besten, aber schon ganz okay, ganz brauchbar.
Okay, ja, der Hintergrund, dass wir kein Netflix mehr haben, ist, dass wir dann wirklich irgendwann festgestellt haben, nachdem unser erstes Kind hier eingezogen ist, dass wir innerhalb von einem Jahr genau eine Doku zusammengeschaut haben. Und dass es einfach sich dann auch nicht lohnt. Ne? Also da muss man nicht ein Jahr Netflix zahlen, wenn man eine Doku anschaut. Das ist ja letztlich eine Art Freiheitsverlust, die ein Kind mit sich bringt. Eine, und das ist ein Begriff, für den ich dir extrem dankbar bin und der in unserem Sprachgebrauch Eingang gefunden hat, ein Autonomieverlust.
Ja.
Elaborier doch dazu mal bitte.
Was, oh Gott, das habe ich gesagt, aber das ist kein philosophisch ausgereiftes Konzept. Ne? Also...
dann ist es vielleicht ja ein anwendbares.
Ja, also sag mal so, aber auch da wieder muss man sagen, die Kantianer mögen bitte die Ohren zu halten. Ich sag halt, also ehrlich, ich sag es einfach Autonomieverlust, weil es schlauer klingt erstmal, ja. aber wenn man darüber nachdenkt, ist es tatsächlich, ist Autonomieverlust nicht ganz korrekt, aber auch nicht ganz falsch. Also, ich meine, bei Freiheit würde man erstmal denken, ich kann Dinge nicht mehr tun, die ich vorher tun kann, ja. Autonomie meint ja mehr, meint ja auch Selbstgesetzgebung. Und natürlich muss man schon sagen, ich glaube schon, dass man kommt von diesem früheren egoistischen Selbstgesetzgebungsding halt hin zu einem, man denkt mehr an, also man wird sozialer, man denkt mehr an jemand anderen, nämlich an das Kind. Und das ist ein gewisser Verlust der eigenen Autonomie über sich selbst. Also ich weiß, ich habe Bock auf das und das und das. Und würde eigentlich das und das jetzt tun, mit Netflix gucken, aber natürlich weiß ich auch, das wäre jetzt nicht gut, weil mein Sohn das und das und das braucht. Also vielleicht mit viel das und das und ohne Beispiele, vielleicht ein bisschen schwierig, aber also das ist jetzt sozusagen, so könnte man das, wenn man wollte, runterbrechen. Aber wie gesagt, wenn du jetzt natürlich irgendwie den Autonomiebegriff anders verstehst und sagst, okay, aber der Autonomie ist Selbstgesetzgebung vor dem, also ja, im Prinzip vor der eigenen Vernunft, dann ist das natürlich kein Verlust, sondern es ist einfach nur ein Zurückkommen oder ein sich klarmachen der wirklich wichtigen Dinge und der vernünftigen Dinge im Rahmen dessen, dass ich halt jetzt Familie habe. Ist das verwirrend oder war das irgendwie klar?
Nee, im Sinn von ist nicht verwirrend. Das ist ja dann so eine Fügung in das Unausweichliche. Und ist ja eigentlich dann bloß blöd, wenn du es dir nicht ausgesucht hast. Also ja, das würde dann die Eltern quasi einteilen in welche, die halt einfach Eltern werden und welche, die sich wünschen, Eltern zu werden.
Ja, das macht auf jeden Fall einen großen Unterschied, klar.
Ja, genau. Dann, aber ich glaube, dass das Phänomen des Autonomieverlustes beide gleichermaßen trifft. Möglicherweise ist das Framing halt unterschiedlich.
Genau, weil du natürlich, auch wenn du das wolltest, wirst du ja nicht alles vorher so ausgemalt haben, wie es mal sein wird. Und trotzdem wird auf Dinge gestoßen, wo du merkst, scheiße, das wollte ich eigentlich nicht. Und das ist auch, ich meine, das ist halt einfach so, das muss man, glaube ich, also das soll jetzt auch gar nicht irgendwie jetzt zu negativ klingen. Ne? Also das ist einfach Teil des Prozesses, denke ich mal. Was ich aber nur wichtig finde, ist, dass man sich das eingestehen darf, auch mal zu sagen, okay, ich finde es jetzt gerade scheiße. Also ich finde das als Autonomieverlust. Und das macht mich nicht zu einem schlechten Elternteil. Also, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, bevor du Kinder hattest, aber ich habe es erlebt, dass alle irgendwie dir immer erzählen, wie toll es ist, die wir haben. Und ich dachte immer schon, Leute, komm, verarsch mich doch nicht, ja? Also, es ist nicht alles nur toll. Und wenn du dann selbst einen hast, plötzlich packen sie aus und sagen, ja, nee, das ist schon scheiße, wir nachts nicht schlafen und so am Anfang. Das erzählt er vorher irgendwie, das traut sich keiner so richtig erzählen. Und zwar, glaube ich, deswegen, weil, also nicht, weil sie das verheimlichen wollen und irgendwie dich manipulieren wollen, dass du ein Kind bekommst, sondern weil du einfach vor jemandem, der kein Kind hat, nicht irgendwie, da ist es nicht total erwünscht, zu sagen, dass es auch mal scheiße sein kann. Mhm. Und wenn du aber weißt, du hast da jetzt jemanden, der hat auch ein Kind und der weiß, wie es ist, dann traust du dich das erst zu sagen.
Ja, ist ein bisschen in der Bande, ne?
Ja, und das muss ich sagen, ich habe aber also als ich damals Vater geworden bin, habe ich das bewusst nicht so praktiziert. Ich habe bewusst gesagt, Leute, es war wieder scheiße, weil hier schläft nicht, schreit viel, bla bla. Und dann meinte ich, oh, das ist doch krass ehrlich. Und ja, aber warum soll ich denn nicht sein? Das kann man doch mal sagen. Und das heißt doch nicht, dass ich mein Kind weniger mag. Also das ist diesen Widerspruch, muss man auch aushalten. Also kannst du dich erinnern von vor einigen Jahren an diese Studie Regretting Motherhood?
Ja, klar.
Ja. Wo dann alle so irgendwie, oh Gott, die Mütter, die das bereuen. Aber das ist ein anderer Punkt. Du kannst bereuen und gleichzeitig dein Kind lieben.
Ja.
Das ist kein Widerspruch. Also das ist ein vordergründiger Widerspruch, der ist aber nicht, der ist aber aushaltbar und der funktioniert. Und das ist ein Widerspruch, den viele Eltern eigentlich aushalten müssen. Wahrscheinlich. Also, da müsste man mal Erfahrung machen, ob es wirklich viele sind. Das weiß ich nicht. Das war damals zum Beispiel eine Interviewstudie. Also ich kann nicht sagen, ob da wirklich jetzt Aussagen auf eine Gesamtheit geben kann. Das glaube ich nicht. Aber prinzipiell kann ich mir vorstellen, wenn man das erforschen würde, oder vielleicht hat man es auch schon, das weiß ich nicht, dass es vielen Leuten so geht. Es war eine qualitative Forschung, genau. Aber ich weiß nicht, ob es da mittlerweile vielleicht etwas nachgekommen ist. Das kann ich nicht sagen. Aber es wäre zumindest interessant, glaube ich mal, weil ich glaube eben, dass das war kein Randphänomen. Ich glaube, es geht vielen Leuten so und das ist vollkommen okay, weil, wie gesagt, alle haben gesagt, trotzdem lieben sie ihre Kinder, aber sie bereuen, welche bekommen zu haben und es geht zusammen. Und das finde ich, das finde ich immer als Message auch wichtig, weil einfach du sonst Leute irgendwie so unter Druck setzt und ich kann es nochmal ehrlich sagen, dass es so sein darf. Also, finde ich okay.
Ja. Ich finde auch, also das ist wichtig zu sehen, dass es so einen sowohl als auch Raum geben darf.
Ja.
Also es ist einfach völlig in Ordnung, wenn beide Emotionen da sind. Und das hat ja auch was mit Trauerarbeit zu tun. Also mein Leben ist nicht mehr so wie vorher. Und ich kann manche Sachen nicht mehr so machen. Und wir können manchen Sport nicht mehr so machen. Wir können Abendgestaltungen nicht mehr so machen. Ich musste gucken, dass ich meine Tage viel mehr rhythmisiere, einfach um auch so eine Art mentale Gesundheit mir zu bewahren. Und das halte ich für sehr wichtig, und also eine körperliche und mentale Gesundheit. Aber wenn dann jemand da ist, der dich halt in der Nacht dreimal wecken kann, dann ist es für mich bedeutsam, einen Rhythmus im Tag zu haben, damit ich das wieder einholen kann.
Ja.
Und natürlich ändert das alles an der Tagesplanung, die es vorher gab. Ein neuer Flow entstehen.
Wobei ich auch sagen muss, das hatte für mich auch, also natürlich viele Nervfaktoren, aber hat auch einen extrem guten Aspekt gehabt. Ich habe damals dann, als irgendwie mein Sohn so, ja, im ersten Jahr ungefähr, glaube ich, oder warte mal, ich überlegen, nicht sogar die ersten zwei Jahre, habe ich noch meine Diss abgeschlossen. Und ich habe vorher langsam rumgeschrieben, weil ich immer nebenbei gearbeitet habe und so. Und ich war in dieser Zeit am produktivsten. Und ich meine, klar, war nicht auch die Schlussphase. Aber auch deswegen, weil ich dann vorher immer war so, ich gehe mal in die Bibliothek morgens so mal gucken, so gegen 10, ne? Wenn ich, weil ich habe irgendwie halb gearbeitet und dann, also einen Tag gearbeitet, einen anderen Tag mal in die Bibliothek. Und dann war ich irgendwie um 10 mal da, habe ich mein Käffchen getrunken und man wusste ja, man kann abends bis 10 bleiben, also kann man auch ein bisschen rumtrödeln. Und dann hat man aber auch nur rumgetrödelt. Und dann, als dann klar war, okay, ich bin jetzt da, und dann gerade im zweiten Jahr, wo er schon in der Kita war, war einfach klar, okay, und meine Frau ist arbeiten, das heißt, ich gehe jetzt, ich bin jetzt in der Bibliothek, habe Zeit bis um 3, mache die Kita zu und dann muss ich da sein, dann ist Schluss mit Arbeiten, also Schluss mit Promotion schreiben. Und da ist man viel fokussierter und viel, viel klarer. Also es zwingt einen auch in die Struktur rein, würde ich damit sagen. Also das lässt sich auch übertragen wahrscheinlich, die einfach auch, naja, Leuten wie mir helfen kann, die sonst so ein bisschen vor sich hingammeln. Das ist nicht unbedingt nur schlecht. Also klar, manchmal nervt es einen, aber es ist manchmal auch wirklich extrem hilfreich.
Aber Weiterentwicklung nervt oft.
Ja.
Also ganz viele von den Sachen, die mich weitergebracht haben, waren am Anfang entweder beängstigend oder nervig oder irgendwas anderes. Aber es waren auf jeden Fall nicht in meiner Komfortzone zu finden.
Ja, stimmt. Ja. Das ist halt das Problem. Das ist anstrengend. Ja. Und es war halt früher irgendwie auch cool. Das ist so mit 20 war auch Leben schön. So ist nicht. Oder auch mit 30 noch.
Ja, da waren schon auch coole Sachen, aber ich muss sagen, also das, wie ich jetzt meinen Alltag gestalte, das finde ich wesentlich geiler als mit 30 und auch wesentlich geiler als mit 20.
Also der Punkt ist der, dass ich meinen Lebensstil von mit 30 oder was weiß ich, auch Anfang 30, wenn ich den durchgehalten, also durchgezogen hätte bis jetzt, wäre ich jetzt, glaube ich, schwer krank oder wäre zumindest, also da wäre ich schon ein bisschen moribund wahrscheinlich. Es ist, es war nicht gesund.
Schönes Wort, das habe ich außerhalb von Arztbriefen selten gelesen.
Moribund. Ja. Ich bin nicht sicher, ob es jetzt so gut geeignet war in dem Kontext. Blöd. Also ja. es war richtig inhaltlich, aber eigentlich jetzt nicht so. Aber de facto muss man halt sagen, ich hatte damals einfach, ja, also ich war immer unter Strom, hab 5 Bands gehabt und dann irgendwie dann, weißt du, so arbeiten, abends Probe, jeden Abend Probe, am Wochenende Konzerte irgendwie, meistens nur Junk in mich reingestopft. Damals habe ich noch geraucht, also entsprechend auch viel geraucht, das war alle gut. Also de facto wäre ich jetzt ein Wrack, wenn ich so weitergelebt hätte. Deswegen, also es war für meine eigene Gesundheit eine gute Sache, ein Kind zu kriegen. Ja. Aber ja, ganz klar, ganz klar. Trotzdem hat man halt immer seine Ups und Downs, sag ich mal, und manchmal ist man halt frustriert drüber und manchmal nicht. Das gehört dazu.
Naja, das ist ja letztlich mit dem ganzen Leben, sind wir mal frustriert und mal nicht. Dann klappt es mir in der Arbeit besser oder nicht. Also das ist wahrscheinlich so ein Oszillieren,
ja,
was wir in allen Bereichen des Lebens haben. Und mit dem, dass du ein Kind hast, ist halt das auch ein Bereich von deinem Leben.
Ja.
Dann hast du auch auf einmal nicht mehr nur eine Partnerin, die, was weiß ich, in der westlichen Philosophie der Partnerschaft, wenn man das jetzt vielleicht als so großen Begriff nehmen könnte, ist ja eine Partnerin zum einen so in der freundschaftlichen Ebene in der Regel, aber dann auch als Liebhaberin und dann auf einmal ist sie auch noch Mutter von deinem Kind. Das ist ja eine völlig neue Rolle, was ja auch wieder ein Justieren von der Paarbeziehung als Folge hat.
Ja, klar.
Und das macht ja auch wieder was mit dir. Und das ist dann auch wieder an manchen Tagen lustig und an manchen mittel.
Ja, ist richtig. Also lustig. Ja, doch, auch schon lustig, doch. Wir lachen ja gerade drüber.
Genau, wir können gerade drüber lachen. Und wenn man seine Arbeit ernst nimmt, sich selber aber nicht so sehr, dann bleibt es auch lustig, denke ich.
Ja, ich würde immer noch sagen, ich nehme mich selbst nicht zu ernst, hoffentlich. Ich stimme dir zu.
Ja. Wahrscheinlich ließ es sich noch toppen, indem du einen Filter einspielst, während wir hier miteinander sprechen. Weißt du, irgendwie sowas mit einer Sonnenbrille oder mit Ohren oder einem Bart oder so?
Ja, ich meine, du kannst, wenn du willst, meine Stimme ja pitchen. Oder einfach, wie gesagt, die langsame Sache, das pitcht ja auch, wenn du das richtig machst.
Ja, so langsam, dann können wir so sprechen. Genau, und dann sagen wir nochmal Autonomieverlust. So.
Jawohl. Ja, siehst du mal, hätte man doch noch die Kurve gekriegt, siehst du mal. Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch auf diese Themen überhaupt mal zurückkommen.
Ja. Und zwar gibt es da in der Medizin einen kleinen Merkspruch dafür, die 5 Ps. Proper Preparation prevents poor performance.
Bei P erwarte ich andere Wörter, aber gut. Also mit ein anderes Wort. Aber es kam nicht. Ich kann jetzt nichts machen.
Ja. Dann aber lass noch ganz am Schluss noch ein paar von den Sachen, die mich interessieren und wo ich gerne was mitnehme, abgesehen von den Erkenntnissen, aber so ganz praxisorientiert, weil du hast ja auch so einen ganz besonderen Bezug zu Musik und so weiter. Und ich habe es ja schon erwähnt. Und ich möchte nachher auch übrigens ein Foto machen von dir hier, um das auf Insta anzukündigen, wo man auch diese ganzen Gitarren sieht. Also mir wären fast die Gitarren, wären mir fast ein bisschen wichtig.
Aber eigentlich, ich muss sagen, ich muss die Kamera ein bisschen drehen, weil guck mal, da kommt noch mehr.
Ja, okay.
Muss ich den neuen Bass noch aufhängen?
Nee, so ein Bild ungefähr. Ich mach's gleich. Für mich war eine der Erkenntnisse des letzten Monats, dass ich mit binauralen Beats besser und produktiver arbeite am Rechner. Und die spiele ich mir dann so auf dem Kopfhörer und das hat also tatsächlich einen sehr, sehr schnellen Fokus bei mir gemacht. Hast du sowas, womit du in Fokus-Mood kommst oder machst du es lieber leise?
Ich hätte es gern, ehrlich gesagt. Ich habe so das Gefühl, dass mein Fokus immer mehr, also ich werde immer schlechter darin, mich zu konzentrieren, das ist das Problem. Und wenn, dann auf jeden Fall leise. Also mich lenkt Musik viel zu sehr ab beim Lesen oder Arbeiten. Also es gibt Dinge natürlich, wo ich jetzt nicht viel Hirn für brauche, dann höre ich sehr gerne lauten Metal oder irgendwie oder auch Hip-Hop, egal. Aber wenn ich wirklich jetzt hier zum Lesen bin und mein Job besteht einfach größtenteils aus Lesen, dann muss ich sagen, dann ist wirklich Stille das Beste, was ich haben kann und am besten halt irgendwie wenig Ablenkung von außen. Ich mache es dann meistens aber auch falsch, weil natürlich bei mir jede Mail piept und ich bin auch wirklich entschlecht bin. Aber prinzipiell, ich habe mal mit Musik versucht ein bisschen zeitlang, weil ich damals noch im Büro war mit einer Kollegin und dann einfach, wenn ich irgendwie am Gespräch, am Telefon war, um mich halt so ein bisschen, ne, hab ich meine Kopfhörer auf mit Noise Cancelling und dann irgendwie habe ich meistens so Klassik versucht. Es war schon okay. So Rachmaninoff und solche Sachen. Es geht dann schon halbwegs. Aber so richtig geil ist mit Musik einfach nicht. Nee. Weil ich einfach Musik so gerne mag und dann höre ich dazu. Das ist nicht gut. Was soll ich Techno hören? Techno mag ich nicht.
Oh, ja. Das kannst du probieren. Ja.
Also bei Techno, ich mir darüber auf, wie plump ich die Musik finde. Das wäre auch nicht gut. Also ich glaube, Musik ist beim Arbeiten für mich einfach leider das ist schade, weil ich würde gerne mehr Musik hören, aber geht, glaube ich, nicht.
Okay. Ja. Ja, dann, das ist ja wirklich eine besondere Situation. Ja,
ja, also keine Ahnung. Auf jeden Fall, das um deine Frage zu beantworten, ich habe tatsächlich keine bestimmte Technik und ich glaube, ich hätte gerne eine, weil ich komme schon klar, aber manchmal wünsche ich mir, ein bisschen besser zu fokussieren. Und also ich habe da so ein bisschen so ADHS-Tendenzen. Oder vielleicht nicht H, aber ADS-Tendenzen, sage ich mal. Und schweife doch schnell ab, sage ich mal.
Mhm. Tja. Ich kenne das und ich habe ein bisschen eine Veränderung da drin erlebt, indem ich es akzeptiert habe als Achtsamkeit für Sachen, die von außen kommen. Und zwar als Gegenteil von Fokus.
Ja.
Also und damit komme ich dann ganz gut klar mit diesem Frame.
Nur ich auch, weil ich immer sagen muss, also ich habe mal mit einem Kumpel darüber gesprochen, der wirklich ADHS hat. Und der meinte, ja, also natürlich ist es für ihn, war in der Schule auch scheiße und so, klar, keine Frage. Aber natürlich, er kriegt dann auch mit, was um ihn herum passiert. Und zwar ständig. Also, das Gespräch war im Auto. Und ich habe im Augenwinkel irgendwas gesehen, was mal, meines Erachtens hat er auch gesehen, aber er weiß, dass viele Leute das nicht erkennen. Im Augenwinkel, weil die halt so fokussiert sind. Und bei mir ist es wirklich so, also mich macht es auch kill, wenn neben mir irgendwas abläuft, was mich dann ablenkt. Was meine Frau ausblenden kann. Die sitzt dann einfach da und starrt dahin und die kriegt das nicht mit. Ja. Und das ist manchmal ein Segen natürlich. Aber in manchen Situationen ist auch schön, die Welt um sich herum einfach tatsächlich also mehr wahrzunehmen und würde ich auch zum Beispiel kann ich auch viel besser multitasken deswegen als sie. Weil einfach ich halt schnell hier springen kann, weil ich alles irgendwie so ein bisschen mitkriege. Insofern ist es nicht nur schlecht natürlich, es ist halt einfach eine Persönlichkeitseigenschaft oder wie man es nennen möchte, die man halt mitnehmen muss, was willst du machen? Man kann daran arbeiten, irgendwie so ein bisschen sich besser zu konzentrieren, aber halt auch noch bis zu einem gewissen Grad, denke ich mal. Also
ja, eben, also es hat ja kontextabhängig Vor- und Nachteile.
Ja, genau.
Dann suchst du halt einfach eher den Kontext, wo es gut ist.
Stimmt. Also in meinem alten Job hatte ich immer sehr viele Fenster auf dem Bildschirm offen, sage ich mal. Und es ging gut.
Ja.
Ja, es war echt krass. Da habe ich echt so 3-4 verschiedene Sachen offen gehabt. Und es ist immer so ein bisschen auf Zuruf, so bin ich so gesprungen. Und es ging echt erstaunlich gut.
Ja, ich habe neulich musste ich jemanden über TeamViewer bei mir auf dem Bildschirm lassen und habe vorher schon 2-3 Sachen zugemacht, weil ich irgendwie noch Bank offen hatte, irgendwas anderes und so weiter. Und habe dann das Fenster gesucht, was er gebraucht hat. Und er hat gesagt, na, das sind aber viele Sachen offen. Und ich so, hey, Wort halt, ist doch normal so.
Ja,
also offensichtlich arbeitet er anders als ich.
Ja, 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 man lässt man es noch offen, weil wenn man nicht vergessen hier noch und da auch irgendwas und dann.
Die Hälfte von meinen Browsern sind Sachen von vor 2 Wochen, die ich noch, also die Tabs, ne, die offen sind, was ich irgendwie nochmal nachlesen wollte. Und dann so nach 3-4 Monaten mache ich so oft weg. Dann.
Wobei ich schon sagen muss, also abends räume ich häufig auf. Also das mache ich dann schon, ja, ja. Aber stimmt, ich hab neulich auch 3 Tage oder 4 Tage lang diesen Artikel von Habermas in der Süddeutschen irgendwie offen gehabt. Ich habe ihn noch nicht gelesen, ja, aber lag da immer mit den Gedanken, die liest er heute mal. Ja. Die habe ich jetzt nicht gemacht, leider. Hast du ihn gelesen?
Nein, ich lese die Süddeutsche nicht so.
Ich auch nicht, aber was haben wir mal? Deswegen.
Aber ich sitze, also das ist für mich eine groteske Vorstellung, morgens da zu sitzen und zu überlegen, ich google mal, was von Habermas für aktuelle Artikel rausgekommen sind.
Nein, natürlich, ich bin da drauf gestoßen, weil da wurde berichtet drüber im Deutschlandfunk wahrscheinlich oder sowas, keine Ahnung. Also ich habe es natürlich nicht jetzt nachgelesen, so, aber es war irgendwo, hieß es ja, dass er hat sich jetzt zu Wort gemeldet zum Thema Ukraine natürlich. Und hat Olaf Scholz den Rücken gestärkt, weil er halt meinte, man soll über solche Entscheidungen halt auch ein bisschen nachdenken und nicht einfach impulsiv irgendwie Waffen liefern, sondern man darf auch mal darüber nachdenken.
Ja.
Was ich jetzt einen legitimen Gedanken finde, ehrlich gesagt. So mal nachdenken, ist nicht blöd.
Ja. Nee, es ist keine dumme Idee. Ich glaube, also dieses Abwägen und Nachdenken, das kommuniziert Scholz halt nicht so toll. Also die Leute denken,
Gottes Willen,
nichts. Na, aber also das ist einfach nicht so der krasse Politkommunikator wie jetzt Habeck zum Beispiel, der also echt eine geile Show macht und den Leuten auch so Ambivalenzen darstellen kann.
Mhm. Ja, also muss ich auch sagen.
Den Eindruck habe ich eben bei Scholz nicht. Dass nee, sowas
überhaupt nicht. Ich bin Habeck auch tatsächlich irgendwie positiv überrascht. Ich habe ihn irgendwie ein bisschen nervig gefunden. Aber ich muss sagen, seit er jetzt in der Regierung ist, bin ich irgendwie, also. Ja,
absolut.
Doch.
Völlig staatsmännisch.
Ja, aber das hätte ich ihm nicht zugetraut früher. Ich fand es immer so ein bisschen, ich weiß auch nicht genau, irgendwie komisch. Also ich war nicht überzeugt von ihm, aber mittlerweile muss ich zugeben, er hat mich eines Besseren belehrt.
Ja.
Ja, ist doch schön.
Ja, genauso wie Frau Baerbock. Also auch,
wobei Frau Baerbock habe ich immer schon viel von gehabt. Also war ich immer schon der Meinung, dass die das gut macht. Also
ich kannte sie nicht gut genug vorher. Und dann im Amt habe ich dann gesehen, was die rockt halt. Was für einen Charme und Nonchalance gleichzeitig.
Dieses Amt konnte ich vorher nicht absehen. Aber ich fand die vorher schon irgendwie, ich fand vorher schon diesen Diss auf sie immer völlig unangemessen.
Das waren alte, weise Männer.
Ja, klar. Aber es war halt auch so wirklich es war so richtig.
Die Fessel stinkt trotzdem halt, auf jeden Fall, ja.
Und auf jeden Fall muss ich sagen, jetzt muss man rockt sie ja alle. Also selbst die Opposition erkennt es ja an. Und ich meine, jetzt mal so, es gab noch diesen Kommentar von unserem CDUler, der meinte irgendwie, diese Rede, Frau Baerbock, hätten wir gerne vom Kanzler gehört. Mhm. Und dann so, ja, die erkennen halt an, dass die es einfach echt gut macht, ihren Job. Und das finde ich super, weil das zeigt man halt eben, dass man auch mit so einem Background und auch vor allem als Frau und jung, das war ja der Hauptgrund, weshalb sie gedisst wurde. Sie ist jung und sie ist eine Frau.
Ja, das ist halt, also das ist halt eigentlich ein Unionsdiss, ne?
Ja.
Aber kam aus jeder Richtung.
Ja. Naja, kam schon vorwiegend von Union und wirtschaftsnahen Verbänden, die mit der Union irgendwie jetzt hier so zusammen, also ich meine, ja, also das war halt die typischen alten weißen Männerdinge halt, ganz klar. Also, und das finde ich jetzt sehr cool, dass sie denen jetzt zeigt, dass Wortmann Morschtold, genau. Dass einfach jetzt sie vorführt, wollte ich ehrlich sagen. Das finde ich schön.
Entschuldigung, ja. Und dann komme ich mit diesem impertinenten Dialekt wieder.
Ja, das ist okay, genau. Ich wollte jetzt nicht auf meine Lieblingsbezeichnung für Friedrich Merz zu sprechen kommen.
Die ist wie?
Achso, die Titanic nennt immer den Fotzenfritz. Oder Fotzenfritze.
die Titanic, ich musste vorhin schon mal kurz schmunzeln, als du auf irgendeine alte Ausgabe referenziert hast. Und zwar gab es ja mal, in Hof ein Café, das hieß Atemnot. Mhm. Also, ob sie das noch geläufig
war
ist.
Das war direkt, Kino, das Ding, oder?
Nee, das war direkt neben der einen Schule da. Ich glaube, neben dem Schiller, aber ich bin mir nicht sicher. Also, ich weiß, dass damals Schüler Atemnot auf ihre Krankheitsanzeigen geschrieben haben und sind halt dort einen Kaffee trinken gegangen.
Ah, okay.
Und viele Jahre später, also ich habe ja zeitlang an den Hof noch gearbeitet, dann beim Rettungsverband. Und da saß ich also und da war eine Titanic-Ausgabe und da war damals gerade diese Kampfhund-Debatte und da hatten die also da drinnen diesen Kampfhund-Führerschein also geschrieben. Und das war genauso mit Fragen wie beim richtigen Führerschein. Und dann waren halt wirklich so ganz absurde Möglichkeiten anzukreuzen. Und es wurde von Frage zu Frage lustiger. Und ich war dann so in einem Flash gefangen, dass mir ist das Wasser runtergelaufen. Ich habe wirklich sehr viele Tränen gelacht. Und ich habe seitdem, das ist, naja, auch so 20 Jahre her, ich immer gehofft, dass noch einmal eine Titanic-Ausgabe mich so berührt wie die damals. Und es ist aber leider, leider nie wieder passiert.
Ja, das ist meistens ja so. Aber ich kann dir, also kannst du dich an Markus Gabriel erinnern? Dieses Buch, Warum es die Welt nicht gibt, kam vor 10 Jahren oder so ungefähr raus. Also das,
ja, sag mal mehr.
Markus Gabriel war damals der jüngste Philosophie-Prof Deutschlands, hat den Professor in, ich glaube, in Bonn.
Ja, meine ich.
Und hat damals dieses populärwissenschaftliche oder populärphilosophische Buch geschrieben, Warum es die Welt nicht gibt, wo er dann den neuen Realismus begründen möchte. Inhaltlich ist mal nicht so wichtig, aber da gab es halt einen Artikel in der Titanic drüber, wo sie also. Und wenn man ihn kennt, und ich kenne ihn halt einfach, weil der hat in Heidelberg auch studiert und promoviert, aber auf jeden Fall war er in Heidelberg. Ich habe ihn als Dozent kennengelernt, was damals ein bisschen spooky war, weil er ist mein Jahrgang. Und ich weiß ja, wie der redet. Ne? Ich hab ihn einfach oft genug erlebt und habe das Buch gelesen auch. Und wenn man den Artikel dazu liest, ist es so geil. Weil es trifft so jedes Detail, finde ich, also aus meiner Sicht zumindest irgendwie, wie er sich darstellt, wie er spricht. Und wie halt irgendwie, wie auch dieses Buch geschrieben ist. Und da habe ich auch tatsächlich mehr oder weniger Tränen gelacht bei diesem Artikel. Den kann ich dir mal zukommen lassen, nämlich als PDF noch hier liegen.
Ja,
ist natürlich noch lustiger, wenn du wirklich das Buch und den Typen kennst, aber es ist auch sonst witzig genug, glaube ich.
Ja. Okay. Ja,
wir also, noch ab und zu schaffen sie es schon mal wieder was richtig Geiles zu machen, so ist nicht. Aber ich lese die auch nicht mehr regelmäßig. Also
vielleicht ist es aber auch so ein Phänomen wie mit Spaceballs, dass einfach in der Jugend so eine Offenheit für solche Reize ist und dann später so viel eher so, sagen wir, im Vergleich gegen diese wilde Jahre der ungefilterten Aufnahme halt abstinkt.
Ja, ich meine, ob es eine Jugendsache ist oder einfach eine Frage, wie du was kennenlernst. Also ich finde das bei der Musik immer so ein Ding, ja. Ich meine, wenn du eine Band neu kennenlernst, ist es doch meistens so, die ersten Alben, die du kennenlernst, findest du am besten. Und alle anderen irgendwie sind dann okay vielleicht, aber es sind eigentlich selten, also du wirst selten nochmal irgendwie neu angefixt von einem neuen Album, von der Band, die du schon lange kennst. Das kommt schon vor, aber in der Regel ist es schon so, die ersten Alben sind am besten. Weil das sind ja die, man muss auch sagen, wenn die scheiße gewesen wären, hätte die Band nicht weiter verfolgt. Und da sie aber gut sind, ist es das, was der Maßstab für dich ist. Und ich glaube, das kannst du halt auch wahrscheinlich bei solchen Sachen halt irgendwie sehen. Okay, du hast Titanic kennengelernt mit so einem Artikel. Und das ist der Maßstab, den du hören, oder den du wieder lesen möchtest. Und das können sie natürlich nicht wiederholen, weil dann wäre es eine Wiederholung auch. Also ich meine, also keine Ahnung, wäre jetzt meine Erklärung, aber auch das ist jetzt Küchenpsychologie. Also ich habe davon auch, also gibt es sicher auch Studien
zu. Nicht. Also das sind niedrig hängende Früchte der Psychologie, die ich gerne greife.
Ja, ich habe ja lange bei Psychologen gearbeitet, muss ich aufpassen, weißt du, mit Küchenpsychologie. Mein Freundeskreis besteht zu so großen Teilen aus Psychologen und Psychotherapeuten. Da.
Ja, was macht das mit dir?
Ist okay. Ich komme damit klar, es sind ja keine Analytiker, sondern es sind Verhaltenstherapeuten.
Ja, okay. Ja, auf jeden Fall.
Lass uns wieder dieses Fass nicht aufmachen und Psychoanalyse irgendwie noch.
Nee. Gerne irgendwann wieder, aber wissen wir nicht. Nee. tatsächlich, also du hast jetzt gerade auch schon Bücher angerissen. Wirklich Frage, weil ich jetzt ein paar Bücher für ein Seminar gelesen habe. Jetzt habe ich aber gleich wieder Luft. Welches liest du gerade im Moment? Das ist witzig, weil ich unterstelle dir, dass du im Moment ein Buch liest.
Das ist tatsächlich, aber das ist ja immer, die Frage kommt ja bei vielen Leuten, gell? Und also ich kann es gar nicht so genau sagen, weil de facto, muss ich zugeben, lese ich in meiner Freizeit extrem wenig. Weil mein Job einfach aus Lesen besteht. Ich habe einfach abends keinen Bock mehr. Aber, nee, also warte, was ich sozusagen gerade mittendrin irgendwo bin und vor ein paar Wochen mal angefangen habe. Und was ich trotzdem auch empfehlen kann, ist mit dem Lastenrad durch die Galaxis. Ist natürlich eine Anspielung auf Per Anhalter durch die Galaxis. Ist aber ein populärwissenschaftliches Astronomiebuch von einer Astronomin, die heißt Ruth Kurzbauch. Die macht auch Podcasts übrigens. Und sie, was witzig an der ist, die hat ein Pop-Up-Planetarium. Die hat so ein rundes Zelt, was es aufblasen kann, dann macht sie in den Beamer ein und macht ein Planetarium und geht dann an Schulen und solche Sachen und erklärt den Kindern das Universum. Und die hat jetzt ein Buch geschrieben und das ist das, was ich aktuell zumindest aufgeschlagen drüben liegen habe. Neben anderen Büchern, die aber schon länger aufgeschlagen da liegen, deswegen ist das Aktuellste, sage ich mal. Neben dem liegt eine Kant-Biografie da, die habe ich vor Jahren mal angefangen, immer noch da und das habe ich noch da. Ich habe noch ein Buch von meinem Doktorvater drüben liegen, was ich aber auch nie fertig gekriegt habe. Ja. Ich habe aber verschiedenste Bücher für den Urlaub mir zurechtgelegt. Eins über Mathematik, eins über Rechtswissenschaften und Dune.
Dune, oh. Hast du den Kinofilm gesehen jetzt?
Selbstverständlich, ja.
Ja, ich freue mich drauf, ich will es noch machen.
Ja, guck ihn dir an, ja, super. Und auch das ist ja auch, was uns verbindet übrigens, wenn du darüber nachdenkst. Weil wir haben damals das Buch ja zusammen, du hast mir, glaube ich, damals das nahegebracht.
Ja, von Frank Herbert, Der Wüstenplanet, genau. Ich meine, dass der große Schöpf, glaube ich, hat das gelesen damals und hat das mir das empfohlen. Ja. Und dann gab es das Computerspiel Dune 1 als Adventure noch und Dune 2 als Strategiespiel. Ja. Und dann kam irgendwann dieser Film.
Den alten Film gab es ja auch noch, der von David Lynch.
Mit Sting.
Mit Sting, genau.
Ja.
Auch gut, halt ein bisschen 80er Trash, aber irgendwie gut. Und der neue ist halt wirklich, also was mir sehr gefallen hat, und damit spoilere ich auch, glaube ich, nicht, dass er sich wirklich an manchen Stellen einfach Zeit lässt. Das finde ich super. Wow. Also es ist halt ein bisschen blöd, dass es ein Zweiteiler ist, ja. Das ist natürlich wieder diesen Cliffhanger, wir kennen die Geschichte ja, aber trotzdem ist es halt ein bisschen blöd, dass er nicht ein Film nur ist. Aber dadurch hat er halt wirklich Zeit. Und da gibt es wirklich einfach Szenen, die einfach lange gehen, da wird nichts gesprochen. Und es ist cool, es ist total cool. Nicht diese schnellen Schnitte, nicht diese Action ständig einfach mal ein paar Minuten lang laufen lassen. Das finde ich einfach super, das freue ich mich immer wieder. Also nicht immer, es gibt auch Scheißfilme, die so funktionieren. Aber manchmal ist es wirklich einfach gut. Und deswegen diesen Film kann ich empfehlen. Also ich fand ihn sehr gut.
Mhm. Naja, also ich freue mich auch darauf, ihn zu sehen, auf jeden Fall. Wie weit hast du die Bücher gelesen?
Die Dune-Bücher? Ja. Ich glaube, die ersten drei oder vier. Ich kann mich nicht erinnern. Irgendwann war man dazu absurd.
Ja, ganz genau. Ja, das war auch mein Urteil und dann hat es mich nicht mehr...
Ja, also ich fand, das erste war super. Das zweite war dann am Ende, glaube ich, total traurig. Das hat mich voll mitgenommen damals als Kind oder Jugendlichen. Das war ja irgendwie so in den 90ern.
Ja.
Weil irgendwie war es nicht so, dass dann seine Frau, geliebte Konkubine, wie auch immer, was immer für einen Status sie am Ende hat, dann irgendwie stirbt oder sowas, keine Ahnung, im zweiten oder dritten Band. Und es war total traurig.
Ja.
Und deswegen, das habe ich dann voll mitgenommen, habe ich nochmal weitergelesen, aber irgendwann war es dann einfach, da war die Luft raus. Also das erste ist einfach super, danach, ja, muss man halt irgendwie darauf stehen.
Ich habe kürzlich einen ganz tollen Podcast gehört es war ein muslimischer Podcast, ein englischsprachiger muslimischer Podcast, der die Fremen und die Sufi der Wüste zusammengebracht hat als Narrativ und hat also erklärt, dass das letztlich auch was ist, was in der Tiefe des Islam begründet ist, ganz viel von dem, was da beschrieben wird über dieses Wüstenvolk.
Naja, ich meine, sag mal so, der Begriff des Dschihad, ich bin nicht sicher, der kommt ja im Buch ja auch vor und ich meine, ich bin nicht sicher, den kenne ich sonst nur aus dem Kontext tatsächlich, also deswegen, ja, also das finde ich jetzt nicht unplausibel. Also, um es gehört zu haben, aber das klingt für mich jetzt nicht unplausibel.
Ja, das war eine schöne Herleitung, schöne Erzählung. Er war so ein bisschen arg, arg lobpreisend. Und das finde ich bei einer Kulturkritik dann ein bisschen schwierig. Aber es war eine Empfehlung von Tim Ferriss, interessanterweise. Der ist auch so ein Mensch, der also offensichtlich gerne in alle Richtungen seine Fühler offen hat. Und ich wusste nicht, dass er diesen Podcast kennt und habe es aber dann eben mir aus seinem Newsletter raus angeklickt und war eben gut überrascht.
Mhm.
So.
Macht solche Sachen eigentlich in die Shownotes dann später, oder?
Alles.
Oh mein Gott.
Also ich schneide es dann in der Regel halt, wenn ich zum Beispiel vor lauter Engagement irgendwie mit dem Ellbogen am Mikrofon ankomme, das muss ich dann rausautomatisieren und so. Und wenn zwischendrin zum Beispiel ein Satz ins Leere läuft, dann nehme ich mir auch die Freiheit, den einfach kurz abzuschneiden.
Du darfst auch gerne, ich habe mir angewöhnt mittlerweile, dass ich oft dann, wenn ich mich verhaspel, das wiederhole. Das ist meine Angewohnheit, weil ich verhaspel mich ja sehr oft. Und deswegen darfst du gerne...
Ich empfinde es nicht als Fassbar, sondern ich halte es für eine notwendige Redundanz bei manchen Gedankengängen.
Nee, das ist einfach, meine Zunge kommt nicht hinterher. Das hat nichts mit Gedankengängen zu tun. Das ist die Zunge. Allein die Zunge.
Ja, ich habe heute einen Vortrag gemacht und wollte da drinnen über Negationen sprechen, also dass die halt nicht funktionieren, wenn man in dem Fall, wenn man mit Patienten spricht. Und ich hatte eine Google-Bildersuche gemacht nach einem bestimmten Foto. Und zwar ist da so eine Autobahnbrücke und da steht oben ein großes Schild: Ignore this sign. Mhm. Und es ist halt relativ lustig, weil in dem Moment, wo du es halt liest, also
der Klassiker, denke nicht an einen
blauen Elefanten, genau, und dann denkst du halt an den blauen Elefanten, genau. Auf sowas will ich dann auch hinaus. Und dabei habe ich aber dann, als ich Bildersuche gemacht habe und halt solche lustigen Schilder gesucht habe, habe ich eins gesehen und deswegen komme ich gerade drauf, da stand da: In this office, we don't like redundancy in this office.
Ja, das ist nett, gut ist nett, das stimmt, ja.
So, ja. Um nicht redundant zu werden, ich meine tatsächlich, dass wir jetzt nach diesem wilden Ritt durch die Gedankenwelt von Martin Jungmanns und Christoph Mauer so fast so weit sind, dass wir das Gespräch ein bisschen einsacken können und verpacken können und dann hinaus in den Äther schicken können. Gibt es da irgendwas, was dir wichtig ist, was du sagen möchtest, was wir bis jetzt noch nicht gesagt haben?
Bestimmt, aber das fällt mir gerade nicht ein. Das kann ich nachreichen. Ich kann dann noch eine Tonspur aufnehmen, noch mal irgendeinen Monolog halten.
Über Speakpipe/ Christoph Mauer kannst du mir eine Sprachnachricht schicken, die ich dann als MP3 einfügen kann. Ich werde auch das in den Shownotes schreiben übrigens. Jeder Mensch darf mir über Speakpipe eine Sprachnachricht schicken.
Ich kann auch eine SMS schicken.
Du kannst
eine Nummer. Ich kann das nämlich. Ja, das geht. Noch habe ich deine Nummer.
Du darfst eine SMS, WhatsApp, du kannst whatever you like.
Ja. Okay. Geht auch Telegram oder ist das zu verschwörerisch?
Du meinst also ein echtes auf Papier oder Telegram?
Telegram natürlich. Also das
habe ich auch. Habe ich auch.
Echtes Papier, ich weiß gar nicht, ob es noch irgendwo geht.
Ist es nicht.
Wäre ganz geil eigentlich. Also mal so, ich könnte dann einen Fax schicken, dann muss ich zum Gesundheitsamt gehen.
Die Medizin hat relativ viel Faxgeräte.
Ich weiß, das war ja der große Lacher eben jetzt bei den ganzen, in der Pandemie, weil irgendwie alle nur noch Faxe geschickt haben. Ja,
das ist für alle außenrum relativ witzig, aber wenn es da gelebter Alltag ist, dann geht es ja ganz schön auf die Nüsse irgendwann.
Das kann man vorstellen, das ist auch scheiße.
Da passieren Sachen, weißt du, es wird zum Beispiel ein Plan ausgedruckt von den Krankenhäusern oder von den Hausärzten, wo dann oben ein QR-Code ist und den kannst du bei Patientenaufnahmen scannen und dann werden alle Medikamente übernommen in dein Programm.
Ja.
Das klingt aber nicht, sobald der erste Schellenfünfer das Ding gefaxt hat, weil dann ein QR-Code nicht mehr funktioniert. Aber
wobei man sich fragt, warum? Wird es dann mit der Größe verändert? Weil eigentlich ist ein QR-Code ein QR-Code. Also ich meine, das...
Nee, das wird dann von den Zeilen her unsauber.
Also die Größe stimmt nicht mehr wahrscheinlich, ja.
Ist nicht mehr lesbar halt, ja. Ne? Genau.
Tja, blöd.
So ist es mit der Digitalisierung, ne? Ganz viel will und ganz viel kann nicht.
Also ich weiß, das war ja auch eins der Themen, also das ist ja das Randthema meiner ganzen letzten 3 Jahre gewesen, so Digitalisierung im Gesundheitswesen und es ist schon einfach, andere sind weiter.
Ja, auf jeden Fall.
Lettland zum Beispiel, wird immer genannt, Lettland.
Lettland?
Oder was, Estland? Also einer von den Baltikum-Staaten, auf jeden Fall, ist immer als das strahlende Beispiel, natürlich neben Finnland und Schweden und sowas, immer hingehalten.
Ich meine, dass in Estland, die sich auch das staatlich vorgegeben haben, dass sie eine Volldigitalisierung der Verwaltung haben wollen. Und da musst du überhaupt nicht mehr aufs Amt, wenn du einen Ausweis brauchst oder so.
Ja,
alles digital.
Das sind wir noch weit von entfernt, glaube ich. Aber man muss natürlich auch sagen, der Deutsche an sich hat ja auch Angst vor Daten und ich bin mal gespannt, ob es neue Skandale beim Zensus gibt, beim neuen. Der kommt jetzt bald. Ich bin sehr gespannt. ich glaube nicht so wie in den 80ern damals, aber das ist übrigens, und da kann man den Bogen so vorhin schließen, weißt du, ne, dass das Konzept der informationellen Selbstbestimmung genau vom ersten Zensus in den 81, aber irgendwie in dem Zeitraum da stammt.
Ach so. Okay, und ist von Deutschland aus durch die Welt geschwappt dann, oder?
Na, was? Ich glaube, der Begriff ist immer noch sehr deutsch. Also das so zu nennen, also klar, im Englischen wird es schon verstanden, aber es ist immer noch ein deutscher Begriff. Also
okay.
Informational Self-Determination schreibt man schon das mal, aber
sehr deutsch, ja.
Ist immer noch ein deutsches Wort irgendwie. Also, allein schon, weil es einfach so dieses, also ja, diese Zusammenballung von Wörtern als einen Begriff ist immer deutsch.
Ja, jetzt klicken wir, genau. Wie so ein Sperrfeuer,
ja.
Wo du eigentlich gar keine Chance hast, tief einzuatmen und einen alternativen Gedankengang zu entwickeln.
Ja, es ist schön, dass du Sperrfeuer sagst, weil ich finde auch mit der deutschen Vergangenheit, ich find, ziemliche Kriegsmetaphorik ist da einfach.
Ja, bin ich gespannt, wie du den Satz beendest, halt obsolet oder obligat?
naheliegend.
Auf jeden Fall.
Naheliegend ist eigentlich ein wertfreier Begriff, naja.
Es ist deskriptiv, es ist nicht bewertend.
Naja, ja, eigentlich nicht, das stimmt. Das ist,
ja. Es sei denn, du möchtest halt die Debatte aufmachen, was ist nahe und was ist fern.
Nee, egal. Egal. Genau. Auf jeden Fall,
auch meine Meinung dazu.
Krieg ich mir davor, ich bin nicht gut. Ich habe es ja neuestens auch eine neue Lampe in der Küche stehen, die im Wohnzimmer stehen, sieht aus wie ein Flaggscheinwerfer, also alles bestens. Ist bei Ikea, ganz super. So eine Lampe, ich glaube, es soll eigentlich irgendwie so ein Autolicht darstellen, aber irgendwie hat es auch was von einem Plug-Scheinwerfer.
Okay. Ja.
Wir haben einen deutschen Haushalt hier.
Wohin habt ihr es gerichtet?
Aktuell leuchtet es so Richtung Küche rüber, aber schon ein bisschen Tendenz nach oben, ja, schon. Also,
ja, okay.
Ja, weil der Feind kommt in dem Fall aus dem Westen, weil die Küche ist im Westen.
Ja gut, da kommt ja nichts Neues.
Ja, stimmt. Aber wir haben doch gelernt bei Herr der Ringe und leider auch im Kalten Krieg, dass der Feind aus dem Osten kommt.
Ja, weiß ich nicht.
Naja.
Niemand läuft einfach in die Küche und holt sich einen Ring.
Bitte was?
Wie heißt denn das Meme mit dem Niemand läuft einfach nach Mordor?
Das kenne ich nicht.
Und läuft doch nicht einfach nach... Ah, okay. Schau, das ist zum Beispiel was, das würde ich rausschneiden.
Ja, oder? Wieso nicht? Du kannst doch einfach jetzt dann sagen, ah, das Meme ist doch super. Ich habe vergessen, wie es geht. Ich mache es in die Shownotes.
Immer ja, dann trägt aber der Satz auch gar nicht mehr so viel Information.
Bitte?
Der Satz hat dann wenig Information. Hier ist was super, ich weiß nicht mehr, wie es ist, aber ihr könnt es ja nachlesen.
Schon okay.
So laufen bei euch die Vorlesungen, oder?
Ich mache keine Vorlesung, keine Ahnung. Ich mache aktuell keine Lehre, was wahrscheinlich für die Studierenden ganz gut ist, dass ich es nicht mache.
Aber man steckt nicht drin. Wir sind ja aber ganz andere Generation als wir.
Das stimmt.
Okay, also.
Es wird spät.
Martin, danke.
Christoph, danke. Bitte.
Schönen Abend.
Ja. Schönen Abend dir. Und wir hören uns, schreiben uns. Und ich bin gespannt, was daraus wird. Und ob ich mir das anhören möchte, bin ich noch nicht ganz sicher. Aber
willst du? Ich weiß, du willst. Auf jeden Fall.
Okay, ich bin gespannt. Ja. Vor allem frage mich, wie viel du schneiden möchtest, weil es sind jetzt über 2 Stunden.
Zieh ich durch.
Das war für mich nicht ganz einfach, hier 3 wichtigste Take-Home-Messages herauszufinden. Mein Vorschlag ist, erstens, prinzipiell ist Meinung ja nichts Schlechtes. Zweitens, ADS hilft beim Multitasking. Und drittens, der Deutsche an sich hat Angst vor Daten. Genießt die Shownotes, du findest dort alle Kontaktmöglichkeiten zu Martin, aber auch eine enorme Fülle an Links zu allem, über was wir gesprochen haben, bis hin zu der August 2000 Ausgabe von Titanic als Download. Welche 2 Personen, die du kennst, werden wohl am meisten von dieser Folge profitieren können? Teile sie jetzt mit ihnen. Und du hilfst mir enorm, wenn du in Apple Podcast meinen Podcast bewertest und schreib mir, was du aus dieser Folge für dich ziehen konntest. Genieß deinen Tag. Pass gut auf dich auf und jetzt abschalten.
Weil das Geplänkel auch extrem wichtig ist, natürlich. Nee, mein YouTube hängt sowieso gerade, weil es einfach... also angeblich habe ich eine 100-Mbit-Leitung. Kann das sein? 100 Mbit? Gibt es sowas? Ich glaube schon.
Bestimmt, ja.
Aber irgendwie gibt es das nicht so immer. Also das ist nicht ganz realistisch, meine ich. So, Davy, ja. Wie sagt er? Sagst du Davy?
Davy 504. 504.
Ich sehe es gerade. Okay, ich.
So, und da komme ich eben drauf, weil du gerade gesagt hast, dass du dir einen Bass gebaut hast und als er für 10 Millionen Abonnenten oder so ein Platin-YouTube-Zeichen bekommen hat, hat er daraus einen Bass gebaut. Der hat dann auch irgendwie 10 Kilo gewogen oder so.
Ah, schön. Genau. Ja, nee, nicht so attraktiv. Man will ja auch spielen können damit.
Ja, genau. Das war bloß ein Spaß und den wollte er dann auch direkt verkaufen. Und dann hat irgendein Typ, also über eBay hat das gemacht, dann hat ein Typ aus Lettland, meine ich, als Spaßbieter mitgemacht und jetzt ist er im Krieg mit Lettland und möchte da also rauffahren und das Ding ihm um die Ohren schlagen.
Ah ja, ich sehe nur gerade, es gibt auch ein Video, ein Bass-Battle mit Charles Bertou, eigentlich ist er Brite, aber hat einen französischen Nachnamen, sehr schwierig, wie man ausspricht. Bertou oder Bertou?
Je sais pas, wo steht's denn?
Gibt's ein Davy 504 Bass Battle, that tapping part you all requested. Also, das ist egal. Auf jeden Fall, das ist ein anderer YouTube-Bassist, den ich
den kennst du.
Ab und zu mal angucke und immer wieder sehr frustrierend finde. Also er ist sehr gut. Und das frustriert mich. So ist es.
Okay. Ich find's nicht. Aber ich habe so oder so keine Ahnung. Ja, ich wüsste nicht mal, wo die E-Seite ist.
Das hängt vom Bass ab.
Hat Bass eine E-Seite?
Bitte?
Hat Bass überhaupt eine E-Seite?
Ja, also normalerweise schon, aber wo sie ist, hängt davon ab, wie viele Seiten dein Bass hat.
Vorderseite, Rückseite, oder?
Oben und unten, hinten, vorne, links und rechts. Ja. Nee, aber natürlich, also der Fünfseiter, da ist halt die zweite Seite in der Regel. Also in der Regel. Man kann alles machen, was man will. Ne? Ich meine, man kann auch 7 Seiten spielen und sie so stimmen, dass irgendwie gar kein E dabei vorkommt.
Womit wir wieder bei Witchcraft wären, ne? Einfach um halt so ein bisschen mystifizierend Bass zu spielen.
Was heißt mystifizieren? Das ist ja, das sieht ja kein Mensch, weißt du? Das ist ja den Leuten egal, wie dein Bass gestimmt ist.
Achso, okay, ich war gerade im Kopf noch bei YouTube. Dann würden sie es natürlich auch sehen, oder nicht? Das würde keiner wahrnehmen wahrscheinlich.
Naja, wenn du mitspielst, merkst du, dass was nicht stimmt. Das mag schon sein, aber es ist ja egal. Also zumindest würde ich sagen, es juckt keinen.
Ja,
egal. Ich sehe gerade jetzt zufällig, dass auf LinkedIn, dass Christoph Mauer einen Beitrag geteilt hat.
Ja, und zwar von der Vatern-Podcast-Folge vom letzten Freitag habe ich noch so ein bisschen Content-Recycling gemacht und das dann dringend nicht wissen, dass sie quasi das in was woanders schon gepostet wird und was dann durchrutscht. Aber da geht es um einen Kurs, den ich launche, der im
Juni. Ich erinnere mich, wir sprachen schon darüber, glaube ich.
Ja, genau, aber jetzt ist es soweit, dass er soweit ist. Also vorher war das nur so ein, wir fast sagen, so ein feuchter Traum. Also ich wusste noch nicht ganz, ganz genau, wie das werden soll. Und in der Zwischenzeit war ich aber in einem Accelerator bei Maven und die haben mir beigebracht, wie das funktioniert, so kohortenbasierte Kurse so zu machen, dass es auch Spaß macht, das online zu lernen. Mhm. Ja, das war eine Erfahrung. Also es hat großen Spaß gemacht tatsächlich auch. Und das ist der Meta-Aspekt dran. Die haben uns quasi mit ihren Methoden beigebracht, wie ihre Methoden funktionieren.
Okay. Ja. Für mich ist das alles, wie man so schön sagt, böhmische Dörfer.
Ja.
Sagt man heutzutage eigentlich noch, oder ist das politisch unkorrekt?
Also Potemkinsche Dörfer?
Ja, aber das ist was anderes.
Vielleicht aber ja auch.
Aber das ist, glaube ich, okay, weil das Potemkin war ja eine Person, deswegen ist es keine Volksgruppe, die man damit irgendwie dissen könnte.
Ja. Ja, meine Familie kommt zur Hälfte aus Bremen.
Deine Familie kommt zur Hälfte aus Bremen? Ja, also aus Bremen oder aus Bremen? Aus
Bremen.
Aus Bremen. Ja, ich überlege gerade, wo mein Opa eigentlich herkam. Also auch ein Flüchtling damals nach dem Zweiten Weltkrieg, aber ich bin nicht ganz sicher. Das ist Mähren, glaube ich. Ja, ich glaube aus Mähren. Das ist ja auch die Ecke, sage ich mal. Vom Osten halt.
Ja, das ist fast ein wenig peinlich, aber tatsächlich war ich da noch nicht. Das stimmt nicht ganz. Also meine Großmutter ist in Brünn aufgewachsen, also Bruno. Und tatsächlich habe ich den Flughafen mal erlebt. Ich habe da einen Patienten hingeflogen. Ach, schön. Und habe dann aber am Flughafen übergeben auf den Rettungswagen. Das heißt, ich kenne also ganz genau halt das Restaurant im Flughafen Hauptgebäude und dann sind wir wieder weg.
Ja, aber ich kenne auch viele Städte vom Bahnhof. Das ist in Ordnung. Das ist auch, ja, genau. Da kann man sich auch schon weltmännisch fühlen. Das ist in Ordnung.
Extrem weltmännisch fühle ich mich.
Ja, doch, total. Also ich war schon mal in, keine Ahnung wo, halt am Bahnhof. Wahrscheinlich sogar mal in Hamm. Ja, da wird der Zug geteilt, nämlich.
Ja, genau. Ich kenne überhaupt keinen Mensch, der noch nie in Hamm
ist. Wo kommt denn dieser Witz her, frage ich mich immer. Der wurde neulich noch mal irgendwie bei der Titanic noch mal gepostet, aber ich kann den eigentlich von Max Gold und irgendwie, das ist so ein Hamm, die Stadt der Zugteilung. Das ist so ein Gag, den ich seit 20 Jahren kenne, habe ich so das Gefühl.
Ja, ich habe ihn zuletzt, meine ich, bei El Hotzo gehört, gelesen.
El Hotzo?
El Hotzo ist so ein Twitter-Phänomen. Franke. Franke, junger Mann, der einen extrem kreativen Output hat, mit so 10 Posts am Tag. Und der ist wirklich witzig. Also ich mag ihn sehr gern. Ja.
Also ich habe keinen Twitter, deswegen.
Er ist auch sehr, sehr selbstironisch. Und das finde ich dann auch ganz gut in so einer oberflächlichen Blase wie diesem Internetzeug.
Es ist generell eine gute Sache, wenn man sich nicht zu ernst nimmt. Das finde ich immer. Wünsche ich mir von mehr Musikern und Künstlern.